Liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu Baywatch Berlin. Im Idealfall sind wir wie Schmidts Reptilien. Wir machen nur dann was, wenn es wirklich notwendig ist, weil sonst ist von uns menschlich erstmal nicht viel zu erwarten. Also wenn man sieht, wie wir hier reinkommen, hat man nicht das Gefühl, dass da irgendetwas Menschliches sich auch nur anbahnt, was diesen Podcast hier füllen könnte, wirklich so ereignislos und so stumm und wie so Arbeiter, die wieder ins Bergwerk laufen, so gehen wir hier traurig den schlecht beleuchteten Flur entlang, bis wir dann hier sitzen und im Prinzip geht keine Satisfaction von uns aus. Ich hoffe aber, dass wir so reptilienartig sind, ne? Dass wenn die Fliege kommt, dass dann die Zunge rausschnellt und das Ding schnappt.
Naja, warum sollen wir auch unsere ganzen Erlebnisse und Anekdötchen an uns in die Freundschaft rein verschwenden, wenn wir das auch gleich richtig schön wie so eine saftige Sommerorange hier in diese Mikrofone pressen können.
Bei mir gehen schon alle Alarmanlagen los, weil anscheinend habt ihr so wenig Stuff mitgebracht heute zu der Folge, dass ihr gleich in Minute 1 die Reptilien erwähnen müsst.
Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Wir haben lange nicht mehr darüber gesprochen. Und das sind Tiere, die haben Jahrmillionen überlebt und jetzt sollen sie hier auf einmal inhaltlich aussterben.
Ja, ihr fragt gar nicht, wie es denen geht. Ihr habt schon so lange nicht mehr gefragt, wie es meinen Reptilien geht.
Und wie geht's denn denn?
Sag doch mal, wie ist es denn bei Haustier Schmidt zu Hause?
Ach komm.
Wie läuft's denn?
Ach komm. Habt ihr es gestern gesehen? Es wurden Schafe geklaut im Saarland.
Das habe ich, da habe ich auch noch gefragt, was, also klar, jetzt.
Ich habe überhaupt nichts von Schafen. Also du tust gerade so, als hätten wir uns ja den Tagesthemen entnehmen müssen. Das kann ja wohl nicht sein. Also ich habe von Schafen im Saarland nichts gehört. Wird da sicher die Top-Meldung gewesen sein beim SR. Aber was ist passiert?
Nee, das stand in einer großen Boulevardzeitschrift. Aus dem Neunkircher Zoo, das ist wirklich...
Das ist bei dir in der Nähe.
Das ist bei mir direkt in der Nähe, ja. Der Thomas Hajo kommt da aus der Nachbarstadt und so. Und das ist, da war ich oft als Kind im Neunkircher Zoo. Und da hat jemand nachts das Alarmsystem lahmgelegt, wie in Jurassic Park.
Ja.
Und hat 6 von 9 Schafen geklaut.
Nein, was für ein Unmensch war das denn?
Ja, was, warum?
Sag ich mal. Wie vor allen Dingen, also... Also so Schafe, ich habe ja selber mal als Aufgabe bei Joko und Klaas gegen ProSieben mit Joko so eine Schafsherde hüten müssen. Mhm. Und das war deswegen eine Aufgabe, weil jedem klar war, das ist nicht so einfach. Also wenn man jetzt nachts sowieso darauf bedacht ist, dass man nicht erwischt wird und dann hat man noch so 8 gar nicht mal so intelligente Schafe, die dann noch machen müssen, was man selber will, damit die nicht auffallen.
Die Frage ist, was will man selber?
Ja, ich würde noch kurz vorher annehmen, also wir können versuchen, diesen Fall ein Stück weit aufzuklären, dann sind wir auch ein Crime-Podcast. Also es waren 9 Schafe, 6 sind weg. Klaas konnte schon beitragen, dass man, also der Täter jemand sein muss, der gut mit Schafen kann, weil man sie sonst nicht so leicht überzeugt bekommt, aus ihrem Gatter wahrscheinlich rauszugehen. Also du machst ja nicht einfach auf und dann hüpfen die in Transporter, ne?
Ja, was heißt auch Transporter? Also wo sollen die überhaupt hin? Also ich halte das einfach für ein extrem unsinniges und gleichzeitig aber auch kompliziertes Unterfangen.
Es ist so das saarländische Ocean's 11.
Ja, was ist das Motiv?
Ja, vielleicht war noch ein Schlangenmensch dabei, der aus irgendeiner Kiste da gekrochen.
Der ist zwischen den Gittern durch.
Ja, der ist so zwischen. Ja. Und dann wie bei Jurassic Park auch, wenn man die Raptoren so gefangen hat, mit so einem Stab, wo vorne so ein Stroh. Vielleicht hat man so die Schafe da reingeholt, aber wohin gebracht?
Könnte es denn Zeugen geben? Also in einem saarländischen Zoo stelle ich mir vor, da gibt's dann auch nur 9 Schafe und das ist dann, einer ist vielleicht nur als Bär angemalt. Also gibt es andere Tiere, die das hätten beobachten können, die man vernehmen kann?
So wie bei Madagaskar.
Ja.
Das praktisch haben die Pinguine was mitgekriegt?
Ja, haben die was gesehen, Schmidt? Weißt du was?
Ich weiß es nicht, aber ich bin Hauptverdächtiger, weil...
Wie?
Die Leute reimen sich zusammen, dass ich mit meinem Wissen aus der Technik-Ecke, danke nochmal an euch, dass ich dadurch die Fähigkeiten besitze, die Alarmsysteme lahmzulegen.
Ach ja, das klar. Kann natürlich sein.
Ja.
Natürlich.
Und diese Schafe an meine Reptilien verfütter. Auch nochmal danke an euch.
Also du hast dich praktisch wie bei Mission Impossible, hast du dich so über die Laserschranken so abgeseilt, dass du so knapp über dem Boden hingst. Und das einzige Problem, was du dann hattest, war so ein Schweißtropfen, der dann so von deiner Stirn in so eine Laserschranke reinfiel. Mhm. Da wär's bald so weit gewesen, hast es aber noch geschafft. Und dann, jetzt hast du da also 6 Schafe zu Hause. Wie lange braucht dein Leguan, um die aufzufressen?
Und vor allen Dingen ist es bei den Reptilien dann so, dass die wie so Katzen, wenn die so Wollknäule ausspeien, dass sie, wenn die Schafe gegessen haben, dass sie noch so einen halben Pulli nochmal auskotzen.
Da wäre ja was. Gleich ein Start-up.
Ja.
Genau. Ich habe Hier in Berlin ist das ja alles momentan nicht so witzig, muss man sagen. Also wir hätten es gerne, dass das einzige Problem ist, dass irgendwelche Schafe klauen. Wo mir fällt ein, das Problem hatten wir auch schon mal in der Hasenheide. Da ist auch jemand mal erwischt worden im Eselsgehege. Ne?
Ja.
Ja, Moment.
Aber es war jetzt nicht in dem Sinne ein Diebstahl.
Ja, also in der Hasenheide ist offenbar mal einer erwischt worden, der da im Eselsgehege da auch, ich sag mal, zu tun hatte. Ist mir aufgefallen.
Also der hat den Esel besucht.
Der hat den besucht, also der hat den
Patienten. Auch außerhalb der Besuchszeit, muss man sagen.
Ja, der hat den praktisch so an den Hinterbeinen da besucht.
Also er hat ihn auf eine Weise besucht, wie man auch sagen muss, also das ist nicht erlaubt.
Genau, und er hat den so recht liebevoll besucht.
Ja. Und jetzt nicht so, wie ihr denkt, also Packung Merci, Blumenstrauß.
Nee, sondern...
Auch nicht Glas Rotwein, schöne Musik.
Nee, sondern...
Bravo Hits 9.
Sondern Kuckuck, wer
ja,
bin ich?
Ja.
Aber Leute, ich kenne diese Meldung gar nicht. Was hat er denn gemacht?
Ah, Schmidt, jetzt ist natürlich klar, dass du uns hier wieder reinreiten willst. Also stell dir einfach vor, da ist ein Herr in das Gehege und...
Und dann hat die Polizei gesagt, das machen wir heute wohl nicht.
Ja.
Und dann haben sie den wieder mitgenommen. Ist jetzt auch egal. Also das sind die Probleme, die wir mal in Berlin hatten ja, und zu denen wir uns zurückträumen, muss man ja schon sagen.
Nein, das möchte ich, nein. Also da, Klaas, da muss ich dich retten vor der nächsten Überschrift in der Bild-Zeitung. Da träumen wir uns überhaupt nicht zurück zu diesen Zuständen in der Hasenheide. Die Hasenheide ist ein tolles Gebiet, ein schöner Park und die hat einen Gnadenhof für Tiere, die eh schon, sag ich mal, jetzt vom Leben nicht geküsst wurden. Und die sollen auch von niemand anderem geküsst werden. Und da wünschen wir uns nicht zurück. Richtig? Unterschreibst so du,
ja,
ne?
Ja, unterschreibe.
Richtig, Stellung unterschrieben.
Richtig. So war das ja auch nicht
wir
gemeint.
Wir wünschen uns Frieden. Das ist was anderes.
Exakt.
Ja.
Ja. Was wir nur haben, und das sage ich, wir sind hier, momentan sind wir die Schmierfinken der Nation hier.
Wer jetzt? Ich habe irgendwie Angst, dass du uns reinreitest.
Wir
heute.
Berliner, wir sind momentan ja, die Virusschleudern. Wir sind momentan hier der Bereich, aus dem niemand mehr gehen darf. Wir haben hier wieder unseren Dreck, den wir sowieso immer in Berlin hier hin und her schieben. Das haben wir jetzt offenbar wieder so übertrieben, dass wir ein leuchtend schlechtes Beispiel sind für Infektionsschutz. Jetzt dürfen wir nicht mal mehr raus, wir dürfen nicht mal mehr verreisen, weil das heißt, ihr nicht.
Ja, wir sind schlimmer als der Affe in Outbreak.
Ja, ja, weil es geht zurück auf ein Zitat von der, glaube ich, Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, die gesagt hat, ne, das Berliner Partyvolk ist im Grunde schuld am Corona-Stand in ganz Deutschland.
Ja, vor allem,
ne?
Das kinderlose
ja,
Berliner Partyvolk, so hat sie es gesagt. Das, also ich meine, ist ja logisch, weil einer mit Kindern hat er ja auch gar keine Zeit für, überall die Viren zu verteilen. Ist ja logisch. Kinderloses Berliner Partyvolk. Ich finde, das ist eine harte Formulierung. Ich bevorzuge die Formulierung Florida TV. Aber trotzdem habe ich überlegt, was kann man denn da jetzt machen? Wie kann man das denn jetzt wieder eindämmen? Es gibt natürlich diverse Maßnahmen, die auch von der Politik jetzt ergriffen werden. Die Bezirksbürgermeister müssen sich Gedanken machen. Die lokalen Gesundheitsämter sind gefragt. Aber natürlich auch die Bundesregierung muss jetzt mal gucken, wie kriegen wir das wieder eingefangen. Und ich habe so eine ganz praktische Lösung gehabt. Wie wäre es denn, wenn alle Familien in Berlin, die mehr als ein Kind haben, eines praktisch aus Infektionsschutzgründen abgeben in so eine Neuköllner WG? Also, dass das Kind eine Zeit lang einfach in so einer Party-WG wohnt und die müssen sich dann um das Kind kümmern, dass sie keine Zeit mehr haben für Party, Saufen und irgendwo zu nah beieinander stehen.
Ich meine, wir könnten das in so einem Versuchsaufbau mal in der Firma praktisch als Modellversuch testen.
Ja.
Dass praktisch Mitarbeiter mit mehr Kindern schon mal welche abgeben an 20-jährige MitarbeiterInnen, damit die dann richtig mal wegkommen von den Drogen auch.
Wäre das nicht eine gute Idee, einfach damit man Berlin mal wieder in den Griff kriegt, dass jeder dann einfach in so einer Zeit, ich nenne es mal Tamagotchi Plus, so ein Kind hat, auf das er dann aufpassen muss, damit halt weniger verantwortungslos einfach in der Gegend rumgelaufen wird.
Oh, Verantwortung in Berlin, ey.
Ja.
Aber little party never killed somebody, ne? War nie falscher.
Ja, stimmt. Falsches Zitat inzwischen, ne? Übrigens, warum dieses System, was du vorschlägst, funktioniert, erkennt man auch an der Formulierung. Man sagt ja zum Beispiel, ich habe Zeit verbracht mit Freunden, mit den Eltern. Aber man sagt bei Kindern, man hat auf das Kind aufgepasst. Weil man verbringt keine Zeit mit Kindern,
stimmt,
man passt auf die auf.
Stimmt.
Und da merkst du schon, also wenn so ein Kind in einem Haushalt ist, kommst du erstens nicht mehr dazu, bis 5 Uhr nachts irgendwo unterwegs zu sein, weil man ist dann sehr müde, weil man wird dann nur noch ein halbes Stündchen schlafen. Und vor allen Dingen kannst du auch nicht verkatert sein, Weil um 7 oder um 6 geht's halt.
Ja, aber das kommt aber auch sehr auf den eigenen Anspruch an, wie sehr man auf das Kind aufpasst. Also man könnte ja theoretisch trotzdem Party machen bis nachts um 5. Je nach moralischen...
Meinst du Babysitter Pepper Woods oder wie?
Ja, also wenn es gut läuft, ne? Oder so Familie Ritter, ne?
Ja, was, wie machen die es?
Familie Ritter, die haben sehr viel Freiheiten gelassen den Kindern.
Ah ja.
Ja, das sind so eine Familie, die von StellTV wurde die begleitet über mehrere Jahrzehnte. Und ja, also aus den Kindern ist auch was geworden, nur was? Das, also man kann jetzt nicht sagen, aus denen ist nichts geworden. Aus denen ist ja schon was geworden.
Ein Erwachsener.
Ja, oder auch ein Nazi, der ein oder andere. Aber also nur was aus denen geworden ist, ist jetzt vielleicht nicht so gut. Ne? Also zu viel Freiheiten, zu grenzenlos, zu viel Fernsehen gucken, auch nicht so gut.
Aber es ist jetzt kein Scheiß. Ich bin gestern Nacht aufgeschreckt und mir ist eins durch den Kopf gegangen. Und zwar, wir haben jetzt rollt ja gerade die zweite Welle Corona an.
Ja. Mhm.
Das heißt, das beschäftigt uns jetzt schon seit Januar, März,
glaube ich.
Februar, März ungefähr, ja. Genau.
Sehr, sehr lang. Also fast ein Jahr für den Müll, wenn man es so sagt.
Ja.
Und jetzt habe ich gemerkt, dass auch in meinem Freundeskreis und auch im Kollegenkreis, ich nenne da zum Beispiel unseren wertgeschätzten Kollegen Rauli und so, die haben irgendwann im Februar angefangen, sich YouTube-Videos anzugucken von so Fitnessleuten.
Ja.
Die haben da ihre Yogamatte ausgerollt und haben da fit und die machen sich da zum Tier.
Ja, Rauli so wahnsinnig fit geworden.
Krass fit.
Ja.
So, ich habe nichts gemacht. Ja, und ich habe jetzt Angst,
die Pandemie dass das ganze, zu schnell vorbei ist.
Nee, dass das ganze Jahr für mich das Jahr, wo du dich hast fit machen können, gesund leben, kochen lernen, häkeln lernen, egal was, name
was
it.
Lernen?
Was lernen, sich mal besser machen.
Ja.
Und was habe ich gemacht? Netflix geguckt.
Ja. Wie immer. Muss man sagen.
Aber ich meine, du hast ja jetzt, selbst als einzelner Mann, kannst du ja sagen, Leute, ich bin da jetzt sehr spät drauf gekommen und ich weiß, das läuft jetzt bald ein Jahr hier. Ich möchte aber, dass die Pandemie noch nicht endet. Ich bin noch nicht fertig mit meinem Selbstoptimierungsprogramm.
Halt den Impfstoff zurück.
Also,
ich habe noch Pamela Reif-Videos durchzupumpen.
Also du könntest natürlich auch
jetzt
mit
noch
einiger,
anfangen.
Ja, du könntest mit einiger Disziplin erstmal dafür sorgen, dass die Pandemie ein bisschen bleibt. Und dann, wenn du das Gefühl hast, du hast jetzt hier genug Infektionsherde gesetzt, dann könntest du in der Zeit anfangen zu pumpen.
Ich finde, Schmitti argumentiert wie so ein innerer Schweinehund, ne? Weil, also das, was Schmitti gerade gesagt hat, das sagt mein Hirn auch die ganze Zeit zu mir. Sagt, jetzt komm, jetzt ist die Pandemie, ist auch im Grunde, nächsten März ist sie auch vorbei. Jetzt brauchst du auch nicht mehr da die Videos auspacken, ne? Hat er recht. Mach doch lieber Netflix.
Naja, aber können wir einmal ernst sein? Jetzt mal ernsthaft, habt ihr nicht das Gefühl,
doch,
das ist ein verlorenes Jahr und wie dumm man ist, dass man das Jahr entweder im Homeoffice oder dann direkt vom Homeoffice einfach nur den Laptop weggelegt und weiter auf der Couch vergammelt. Und das hat man ein ganzes Jahr gemacht, ein Jahr unseres Lebens, das war wie Knast. So.
Ich habe immer so eine ganz besondere Formulierung im Kopf, weil es gibt so einen Song, den ich gehört habe, bevor das eigentlich so richtig alles losging. Und es ist vom neuen Nils Frevert-Album, der sagt, so lebe wohl, du rettungslos verlorenes Jahr. Und es ist dieser Satz, der mir die ganze Zeit im Kopf ist, dass wir 2020 aber, glaube ich, nicht komplett rettungslos und egal abhaken. Das werden wir erst später merken. Natürlich muss das endlich vorbeigehen und dass das nicht mit dem Paukenschlag um 12 Uhr an Silvester alles über ist, das ist uns auch klar. Aber ich glaube, wir haben eine ganze Menge gelernt, wenn das mal alles vorbei ist. Man weiß ja noch gar nicht, wie es ausgeht. Man kann ja jetzt gar nicht irgendwelche, vielleicht kann man eine Zwischenbilanz ziehen und so.
Meint ihr, dass irgendwann rauskommt, wenn dann so ein großer Spiegeltitel ist, so in 2 Jahren, der nochmal zurückblickt, dass es alles eine göttliche Plage war? Weil ich habe neulich nochmal über die göttlichen Plagen nachgedacht. Ne? Ich glaube, es waren ja Heuschrecken.
Mhm.
Schmitti, du bist Bibelfester. Fällt dir noch eine ein?
Nee.
Ein Fegefeuer oder sowas? Naja, Heuschrecken können wir uns alle drauf einigen.
Wir haben,
ne?
wir haben immer sehr gute Erfolge hier bei Baywatch Berlin,
um die Bibel
wenn
geht.
Wir über wenn wir über Weltreligion ein bisschen freestylen.
Ja.
Aber das ist immer sehr gut und das verletzt nirgendwo Gefühle.
Aber was ja wirklich eindeutig ist, also es gibt göttliche Plagen, die hat der Herrgott geschickt, wenn es ihm auf Erden zu bunt wurde. Ne? Und die haben natürlich auch einen erzieherischen Charakter, die sollen auch in ihrer Bildlichkeit auf etwas hinweisen. Ne? Weil die Bibel ist ja schon auch Literatur, aus der soll man Erkenntnisse gewinnen. Und jetzt kommt also ein Virus, was uns zwingt, nicht mehr mit fremden Leuten zu bumsen, nicht mehr fremde Leute überhaupt zu umarmen, nicht mehr in den Club zu gehen, nicht mehr aufs Konzert zu gehen, am besten zu Hause zu sein. Ich habe, glaube ich, neulich irgendwo eine Überschrift gelesen, der Biedermeier ist wieder in. zu Hause sein, Maul halten und nicht Leuten zu nahe kommen.
Aber meinst du,
das, weil es, ich frage euch, will Gott uns das sagen?
Willst du uns sagen, dass Konzerte eine Sünde sind?
Ich frage, also ich persönlich bin großer Fan, aber ich glaube, Imcheck da oben hat da eine Mitteilung zu machen. Wir alle sind noch taub.
Das könnte sein, ja.
Also, wenn Gott Fan wäre von Konzerten, dann würde ich jetzt bei den Foo Fighters stehen und nicht überlegen, wie komme ich in den Supermarkt, ohne mich anzustecken.
Also, ich habe gerade so am Anfang ein bisschen Angst gekriegt.
Eines Satz.
Du bist dann auf eine ganz komische Art Verschwörungstheoretiker geworden.
Nee, ich stelle erstmal nur Fragen, Klaas.
Ja, das macht Attila Hildmann, stellt auch viele Fragen.
Und das, was ich hier postuliere, habe ich ja nicht im Internet, sondern es kommt ja direkt aus meinem Kopf. Das ist ja schon mal viel interessanter. Zum Beispiel, eine Sache, also Gott will lieber, dass wir zum Beispiel zu IKEA gehen, weil das ein sehr großer Laden ist, da hat er nichts gegen offenbar. Aber wenn wir in so einen kleinen, engen Späti gehen, dann will er das nicht. Da kannst du dir Corona holen in engen Gängen. IKEA wahrscheinlich nicht. Viel zu groß. Also Gott ist weird, wenn ihr mich fragt.
Ja, aber was Gott nicht eingerechnet
sehr
hat...
Sehr guter Folgentitel.
Was Gott nicht eingerechnet hat, ist, dass es den Menschen eventuell auch so langweilig wird, dass sie sich 6 Schafe klauen aus dem Zoo. So.
Werbung.
Unser heutiger Werbepartner ist Bubble, die Sprachlern-App. Und einer, der, muss man sagen, mittlerweile Heavy-User ist Klaashofer Umlauf.
Ja.
Und du lernst die Sprache Spanisch, richtig?
Ja, ich lerne Spanisch, genau. Das, weil ich fahre nämlich im Sommer, fahre ich auch mal nach Spanien.
Ja.
Und ich habe mehrere spanischsprachige Urlaube tatsächlich deswegen jetzt mir so vorgenommen. Weil ich so denke, ich muss ja auch mal irgendwo hin, wo ein anderer Spanisch spricht.
Und deswegen haben Schmidt und ich uns vorgenommen, dich so ein bisschen abzufragen. Also Spanisch, das muss man vielleicht noch vorweg sagen, ist eine von 14 Sprachen, die man mit Bubble lernen kann. Kann natürlich auch Englisch lernen, Italienisch, Französisch, Portugiesisch und Türkisch, aber du hast dich für Spanisch entschieden.
Genau.
Wir wollen dich jetzt mal abfragen. Wir wissen seit der letzten Woche, dass du dich gut auskennst im Bereich Tiere.
Ja, Tiere.
Was heißt denn der Hund?
El Perro.
Schmitty?
Super.
Ja.
Ja, das, was möchtest du wissen für ein Tier?
Nee, ich war einfach nur begeistert gerade.
Der Vogel.
El Parejo.
Ja?
Ja.
Geil.
Klingt auch gut. Und die Katze?
El Gato.
El Gato.
El Gato.
Der Klassiker. Gato.
Ja, das sind die. Ja, das sind so.
Na, jetzt noch was Schwieriges.
Was?
Die Maus.
Die Maus. Raton. Tatsächlich.
Ja?
Ja, die Maus heißt Raton.
Kannst du sagen, ich mag die Maus?
Quiero el Raton.
Da sieht man es wieder. Mit Bubble kann man alltagsrelevante Themen und kurze, und das ist der wichtige Punkt, realistische Dialoge.
El oso come el pescado. Der Bär isst den Fisch.
Das alles gelernt mit Bubble. Ihr merkt, man kann das Gelernte direkt im echten Leben anwenden. Auf alle möglichen Situationen. Also zum Beispiel, wenn man einen Bär erblickt in der Weite, der gerade einen Fisch isst. Ne?
Miro el oso.
Also ich bin wirklich begeistert. Da merkt man aber, das sind von 200 Sprachexpertinnen erstellte Inhalte, die eben individuell auf die Erstsprache abzielen. Das bedeutet also, für Deutsche, die in dem Fall Spanisch lernen, so wie Klaashofer Umlauf, ist das genau ausgerichtet. Die Lektion, und das ist natürlich herrlich, dauern immer nur 15
El oso
Minuten.
Es cansando. Der Bär ist müde.
Was heißen 15 Minuten, Klaas?
Dici cinco minutos.
So, also dici cinco minutos dauert das
dice
Ganze nur?
Dice e cinco. I heißt und.
Kann
I
man
cinco.
Im Bus machen, auf dem Klo.
Ich glaube, Klaas muss man resetten.
Auf dem Klo. El baño. El baño.
Will damit sagen, also wann und wo ihr lernt, könnt ihr
Autobus,
selber entscheiden.
El baño, no problemo.
So, Lektionen gibt's über Podcasts, Spiele bis hin auch zum Online-Gruppenunterricht.
Si.
Und so.
Juegas.
Ja, Spiele. Bleibt das Lernen abwechslungsreich und effektiv. Möchtest du abwechslungsreich sagen? Nee, ne?
Das kann ich nicht.
Und die App enthält eine KI-gestützte Spracherkennungssoftware,
was heißt
Lernerinnerung
das auf Spanisch?
KI-gestützte
und viele weitere hilfreiche Features.
Erkennung, Idioma heißt Sprache. Aber was Erkennungssoftware heißt, weiß ich nicht.
Aber was man sagen kann, und das ist wichtig, das können wir ganz klar auf Deutsch sagen, wir haben ein kleines Extra für unsere ZuhörerInnen. Wenn sie jetzt Lust bekommen haben, so herrlich auf Spanisch zu babbeln
genau,
mit Bubble.
Mit dem
ne?
Code BAYWATCH, 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 erhaltet ihr ein Bubble-Jahresabo zum Preis von nur 6 Monaten. Das heißt, also 6 Monate zahlen, aber ein ganzes Jahr
50%
lernen.
50% Rabatt praktisch.
Das ist wirklich gut und ich meine, das macht auch riesen Spaß. Das ist halt, man daddelt so viel so auch am Handy rum und so und diese kleinen kleinen Lehrpausen, die man so hat, die kann man halt auch damit füllen, weil es macht Spaß. Es ist nicht so, dass man denkt, jetzt muss ich wieder lernen, sondern es macht Spaß und man kann halt wahnsinnig gut auch Vokabeln damit lernen und so, man kommt klar. Und mittlerweile so richtig so fließend sprechen, da muss ich sehr nachdenken und es tut mir weh im Kopf. Aber was ich zum Beispiel sehr gut schon kann, ist Sachen verstehen. Also wenn jemand jetzt nicht super schnell Spanisch spricht, dann verstehe ich, worüber der redet.
Der Online-Gruppenunterricht mit einer Lehrkraft, das Ganze heißt Bubble Life, ist nicht im Angebot enthalten, aber ich finde, 12 Monate lernen, nur 6 Monate bezahlen, das ist doch ein fantastisches
Angebot. Bis zum 30.06.24 ist das Ganze gültig und die Infos dazu, den Code einlösen, könnt ihr auf bubble.com/baywatch. Alle Infos gibt es auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende!
Habt ihr Laura Müller gesehen?
Ja, dann war ich auch.
Apropos Gottes Wege sind unergründlich. Habt ihr Laura Müller gesehen? Ja, sie hat irgendwelche Vögel gefilmt, ne?
Nee, wollen wir nochmal kurz reinhören in die Nachricht?
Ja, Laura Müller hat einen ganz eigenen Blick auf die, also es hat natürlich jeder auf ein Statement gewartet von Laura Müller, was sie jetzt zu ihrem Michael sagt, dass der so ein bisschen plemplem gegangen ist, ne? Mhm. Und da hat man drauf gewartet, wie kann sie, was ist ihre Haltung zum Thema Corona? Und sie hat eine Haltung.
Ja, muss man sagen, unfassbar differenziert.
Ja.
Hallo ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich schicke euch ganz, ganz, ganz liebe Grüße von mir und wünsche euch einen wundervollen Restmontag. Ich wollte mich anlässlich der aktuellen Situation, den aktuellen Geschehnissen bei euch melden. Natürlich werde ich mich nicht von Michael trennen. Wir sind ein glücklich verheiratetes Ehepaar. Ich liebe Michael. Und was wäre ich für eine Ehefrau, die ihn jetzt im Stich lassen würde? Ja, man sagt ja auch in guten wie in schlechten Zeiten und ich sehe gar keinen Grund, warum ich mich von ihm trennen sollte. Nichtsdestotrotz heißt es nicht, dass man unmittelbar als Paar dieselbe Meinung teilt. Das ist auch gut so, ist auch wichtig. Jeder sollte seine eigene Meinung haben. Deswegen ist man ja auch individuell und man sollte diese Meinung auch vertreten und öffentlich mitteilen dürfen. Bezüglich des Themas Corona bin ich wie die Schweiz, ich bin neutral und unpolitisch und das wollte ich euch nur mitteilen. Ich bedanke mich für eure Unterstützung und melde mich später. Habt noch einen wundervollen Tag und fühlt euch von mir gedrückt.
So, aber nicht so eng gedrückt, ne?
Naja, also ich finde erstmal auch gut, dass sie vor allem ihre Werbepartner auch nicht in den Stich lassen will. Ich kann natürlich den Michael nicht in den Stich lassen. Das
ja,
geht
aber,
nicht.
Aber das ist ja in so schlechten Zeiten kann man so jemanden auch nicht jetzt einfach im Arsch treten. Und ihn im Wind schießen.
Ja.
Das wird für mich der Standardsatz, ne? Ich bin wie die Schweiz.
Ich bin wie die Schweiz, ja. Wenn es regnet, bin ich auch eher wie die Schweiz. Hm. Ja. Hm.
Zu teuer, arrogant.
Ja, Klaus, was sagst du dazu? Hier so konfrontiert mit diesem Statement. Also, meinst du, also welche Agentur hat sie da beraten? Wie viele Anwälte haben da getagt, um dieses geschliffene Statement hier rauszubringen?
Wird eine Waffe auf sie gerichtet, während sie das sagt?
Nee, glaube ich nicht. Also ich weiß nicht, also das habe ich jetzt überhaupt nicht kapiert, was das jetzt alles sollte, jetzt vom Wendler. Also jetzt grundsätzlich diese ganze Geschichte, das habe ich also alles nicht verstanden. Also wie kann man denn, also warum der denn jetzt? Dann, den hatte ich nicht auf dem Schirm.
Ja, sag doch mal, was wir da gezockt haben.
Ja, ich dachte halt, das wäre so ein bisschen ein verunglückter Scherz von ich weiß nicht wem.
Dachte ich auch.
Und weil er das auch so schlecht gespielt hat und so, dann so komisch abgelesen und so. Ich dachte, das ist halt so ein riesengroßer, weiß ich nicht, so ein Medien-Hoax, keine Ahnung, der nicht so ganz zu Ende gedacht wurde. Und dann kommen die halt nicht mehr so richtig da raus und haben dann nicht allen Bescheid gesagt. Und deswegen drehen alle durch und jetzt denken alle, scheiße, was machen wir denn jetzt? Also ich dachte, das wäre so als Art PR-Stunt geplant gewesen von irgendwem und da war ich mir so sicher, dass ich da 100 Euro drauf gewettet habe und die habe ich verloren.
Mit wem denn?
Ja, mit dir, Thomas. Und die sind jetzt also weg.
Nee, die sind nicht weg, die sind bei Schmitty.
Die sind bei mir.
Genau, es ist nur woanders, das Geld. Aber nach meinem Dafürhalten hätte es da nicht unbedingt landen müssen. Ja, so, das ist jetzt mein Ding. Aber was ich jetzt auch interessant finde in dem ganzen Zusammenhang, es wird ja jetzt so rumorakelt von einigen aus der Szene da, dass bald der nächste kommt.
Ja.
Also
wobei es ganz kurz, es gibt auch erste Beschwerden, habe ich gelesen, sehr lustig, dass der Attila Hildmann nur sehr scheiß Promis hat. Der hat keine geilen Promis auf seiner Seite.
Jetzt lass ihn doch nochmal, der ist ja noch, steht noch ganz am Anfang.
Ja, aber weißt du, weil du kriegst so noch kein gutes Sommerhaus hin. Der braucht noch bessere Promis, deswegen.
Ja, die waren aber auch alle schon im Sommerhaus. Wendler war ja schon da. Der müsste ja praktisch müsste sich jetzt einen Status erarbeiten, damit er wieder hin darf.
Aber wer ist der nächste?
Das weiß ich nicht genau. Und er sagt jetzt, da ist einer, mit dem hat er schon, also den bearbeitet er offenbar schon seit ein paar Wochen, aber sind noch nicht damit
und
um die
deswegen
Ecke gekommen.
Willst du ja heute mal sagen,
mal sagen, dass wir alle gemeinsam auf Boris Becker aufpassen soll. Zum Beispiel. Na,
schade.
Ja, oder also wer noch?
Würde es reichen, wenn Schmidti oder ich jetzt zu Team Attila überwandern?
Noch schon. Also wo er hat ja noch.
Also wäre das eine Meldung?
Ja, er hat noch eine sehr geringe Qualität, hat er gerade noch in seinem Promi-Pool, ja, das er gerade selber festgestellt. Jetzt darf da noch jeder mitmachen.
Also er wenn meint, er macht so eine Agentur auf.
Ja.
Das ist das Ding. Aus seinem Auto mit seinem Hund. Ja. Auf dem Rücksitz, das ist die Agentur, die fahrbare Agentur, und da fährt er von Land zu Land und sammelt die Idioten ein.
Ja.
Tja, oder halt Vorbilder.
Aber könnte es uns, Schmidti und mir, irgendwas bringen, da jetzt mitzumachen? Also könnten wir daraus noch irgendeinen Vorteil schöpfen?
Aktuell nicht, nee. Also das ist
mehr Nachteile wahrscheinlich.
Das große Problem ist, dass das, was man in die Waagschale wirft, man kriegt natürlich eine Menge Follower bei Telegram, das ist geil.
Ja.
Dass man also viele Leute hat, die einem zuhören und denen man dann erzählen kann, wie die Welt so tickt und warum die läuft. Das andere, bisschen nicht so schöne daran, also der kleine Nachteil an dem Übertritt in die Verschwörungstheoretiker Szene ist die Zerstörung eures kompletten Lebens.
Ach ja.
Ja, ärgerlich.
Deswegen
also
war
sozial, finanziell, alles weg.
Deswegen war ja der Ansatz von mir besser, den hatte ich, glaube ich, schon Anfang des Jahres präsentiert, dass ich mich bewerbe für den Porsche vom Attila Hildmann, wenn der nur im Bau wandert. Ne?
Ja.
Und ich überlege jetzt, ob Schmidti, wir beide uns nicht bewerben für die für das Kaufland-Testimonial. Dass wir einfach immer so einen Blick drauf haben, wer ist der Nächste, der seine bürgerliche Existenz in Mixer tut, und wir übernehmen dann so die Fetzen.
Liebes Kaufland.
Ja, liebe Kaufland.
Liebes Kaufland-Team, wenn ihr das jetzt hört, wenn euch jetzt spontan zwei Testimonials gut zu Gesicht stehen würden, weil euch gerade der Wendler, he went nuts, und wer ist er?
Wenn ihr, also da gibt's sicher noch so Folgespots, die geplant sind, die würden wir einfach 1:1 machen, was da aufgeschrieben ist.
Würdet ihr auch diese weiße Sonnenbrille aufsetzen? Ja,
kann ich das junge Gemüse sein?
Ja, du kannst gerne auch das junge Gemüse. Wir können auch da noch ein Lied singen oder so irgendwas Kultiges machen. Wir sind da.
Ich mache aber nicht mit, sondern nur ihr.
Nein, nur wir. Also man kriegt nur das Schlechte.
Dieses
vom
Strahlen,
Abwehr.
Dieses ganz ehrliche Strahlen, das macht mich richtig froh, klar. Du strahlst von innen heraus bei dem Gedanken, dass ich irgendwie als junges Gemüse da im Kaufland rumsitze und Lund da irgendwie rumsinge.
Ich finde das so eine super Idee.
Vielleicht mal kurz zur Person und warum sind wir geeignet. Also ich zum Beispiel kaufe super gerne ein. Wie oft kaufst du ein, Schmidti?
Oft.
Hast du ein Kaufland bei dir in der Nähe?
Ja.
Ich auch. So, wir, würde ich sagen, damit, voilà, da stehen wir. Wir gehen gern einkaufen, wir müssen ab und zu einkaufen. Gerade ist Einkaufen wieder ein Riesenthema. Brauchen wir ein Klopapier? Wir sind im Thema.
Also ich gehe auch immer durch alle Regale rein.
Ich gehe auch durch alle Regale rein.
Man weiß ja auch ungefähr, wie viel er gekriegt hat. Also es ist schon... es sind, glaube ich, schon 200.000 geflossen.
Hui.
Und es sollten wohl noch 200.000 kommen.
Hui.
Und die sind ja jetzt, noch da, die wurden ja nicht überwiesen, und die sind ja im Prinzip
im Topf. Das muss man auch sagen. In der Werbung, so, wenn man sowas macht, dann sagt man immer, die sind im Topf. Klar, was heißt das?
Die sind im Topf, die sind jetzt schon ausgegeben, die sind praktisch schon abgerechnet, die 200.000, die müssen jetzt bloß noch irgendwo hin. Das Geld ist schon aus dem Marketingbudget rausgerechnet.
Genau.
Und das heißt, die 200.000, die sind jetzt relativ easy zu kriegen. Die muss man nur noch mit so einem, weißt du, mit so einem Einsammelstab wie so ein Croupier beim Roulette, muss man die einfach nur noch so vom Tisch holen.
Und Schmidti, weißt du, was auch an der Zahl gut ist? Die kann man ganz einfach teilen, weil wir sind beide keine
durch
guten
zwei.
Rechner.
Genau.
Kann man gut durch zwei teilen.
Ja, ihr müsstet halt nur gucken, dass die 200.000, die schon überwiesen sind, das wird dann auch so ein kleines Ding. Die wollen die natürlich jetzt vielleicht wieder haben oder so. Je nachdem, wie der Vertrag gestaltet ist. Da müsstet ihr mal gucken, ob ihr dann davon was kriegt oder ob das jetzt nochmal denn eher bei dem Kaufland landet, um jetzt den Schaden auch wieder aufzuholen und so.
Ja, ja.
Also da müsstet ihr mal gucken. Ihr
sollt, dass der Hildmann kommt und will noch 30% und so eine Unterschrift, dass wir lebenslang
stimmt,
alles
weil der uns ja im Grunde vermittelt hat, indirekt.
Ja, also da wäre ich jetzt juristisch ganz entspannt. Also, nochmal, und das ist jetzt ernst gemeint.
Ja.
Ich werde euch vertreten, natürlich Management.
Ah, sehr gut, krass, ja.
Und jetzt nochmal, liebe Marketingabteilung bei Kaufland, wollt ihr einen richtigen Coup landen, dann habe ich hier zwei junge, aufstrebende, vitale Testimonials für Sie.
Ja, vital nicht, aber...
Vital genug?
Ja, gut.
Sagen wir mal.
Wollen ja ehrlich sein. Weißt du, ich will nicht, dass die ganze Zusammenarbeit jetzt schon mit einer Lüge startet.
Ja, aber du sollst ja jetzt auch nicht dir irgendwie einen 10.000-Euro-Mantel anziehen und überlebensgroß am KDW hängen.
Ich soll da aus diesen Papppaletten soll ich da eine Milch rausnehmen. Das mache ich gern.
Ja, das ist ja jetzt nicht das feine KDW, wo wir noch irgendwie einen satirischen Überbau für deine Werbung brauchen, sondern du sollst da einfach sagen, hier, der Joghurt ist geil, bitte schön Sonnenbrille auf, im Hintergrund ein bisschen Konfetti, fertig. Wie halt so eine Kaufland-Werbung eben ist, ein bisschen
Schmidti mit so einer
Autoscooter- Musik.
Müllermilch in der Hand.
Gut. Das ist alles gut, ja.
Genau, du kriegst eine Schlange,
ganz
ist ja kultig. Klar.
Wir machen es kultig, es muss kultig sein.
Ihr müsst eure
ich sag,
zwei...
lecker.
Du sagst, lecker, deine
lecker
Catchphrase.
Kaufland. Hier so eine Melodie noch. Lecker Kaufland.
Hier finde ich alles, was meine Exen mögen könnten. Also irgendwie, also
ja. Ja. Du kannst doch so ein Wortspiel mit Exen und Exen und, so.
Und Flexen. Ja, stimmt. Wie mit Exe, weißt du? Flex.
Ich ja. Ex das Bier.
Ja. Oder so. Ja. Ja, das war lecker Kaufland. Das piepen wir noch. Piepen wir noch. Aber das ist die Melodie schon mal. Weißt du?
Finde ich eine sehr gute Idee. Also solltet ihr unbedingt drüber nachdenken.
Ich habe mal, Leute, Alarm, Alarm, Alarm. Ich habe vielleicht bald ein neues Hobby.
Ach, was ist denn das für eine merkwürdige Ankündigung?
Ja, ich bräuchte euch so, ein bisschen Unterstützung.
Sollen wir gucken, ob das zu dir passt überhaupt? Weil wir sind ja so Freunde, wir machen ja alles mies an dir. Jetzt könnten wir das mal praktisch kritisch prüfen, ob das überhaupt gut ist.
Okay. Ja.
Sollen wir das mal mies machen?
Ja, aber ihr dürft es nicht gleich wieder weggecken. Ne? Also ihr vergeckt das alles.
Also
so.
Wir müssen uns jetzt interessieren.
Kannst du einmal ganz kurz, Schmidt, einmal, guck mal, er kommt immer wieder und macht sich angreifbar und erzählt wieder was.
Was denn so?
Nein, ich sag jetzt was Nettes.
Er sagt doch was Nettes, Schmidt. Halt doch mal die Fresse. So, Klaas, bitteschön.
So, ich wollte wirklich. Schmidt, beruhig dich.
Was sind da für Geräusche?
Also, ich wollte tatsächlich sagen, ich finde es gemein, wenn du jetzt schon wieder so gagmäßig da kommst, jetzt hast du ihn schon wieder so runtergemacht. Ja. Und er will jetzt mal was zeigen. Ja. Und er will jetzt was von seinem Hobby erzählen.
Jetzt mal was zeigen.
Er hat hier schon alles aufgebaut. Sein Diablo steht da, die Feuerfackel brennt. Nee, jetzt mach mal, Schmidt.
Und jetzt lass ihn doch einmal unverarscht mal seine Sachen erzählen. Das ist auch für die Zuhörer total anstrengend. Ja. Die wollen das auch einfach mal hören. Und jedes Mal traut er sich wieder. Und jedes Mal kriegt er wieder eins auf den Dötz.
Mach das mal auf, hier das Wasser, dann trinke ich ein Schluck Wasser. Und dann hör mal zu. Also wir interessieren uns jetzt für Thomas Schmidt. Bitte, Schmidt.
Also es ist wirklich, das ist eine Katastrophe, ne? Ich bin da so gut reingeflutscht in das Thema, ne? Wollt euch da jetzt was Liebes erzählen? Ihr müsst da, gibt's einen Lachanfall, der Esel schreit auf einmal und das ist schon wieder so... Wie ihr so vorgebt, dass ihr da jetzt mir ernsthaft zuhört, dass ihr persönliches Interesse habt, jetzt lasst ihn mal, er will da was machen. So, und das ist alles schon so verhunzt, dass ich überhaupt keinen Bock mehr habe, irgendwas zu erzählen.
Thomas, lieber Thomas. Entschuldigung bitte. Erzähl mal bitte von deinem Hobby, was bald erst ein Hobby ist und noch nicht.
Wir lassen dich nicht in Stich.
Deinem heißen Atem.
Also, ich hab ja eben erzählt, dass ich so ein bisschen mir Gedanken gemacht habe, ob man das Jahr versaut, ne? Mit Corona und alle anderen haben irgendwie ein Hobby entwickelt. Die machen Perlenketten, die sticken, die häkeln, irgendwas, gehen joggen, machen sich fit, machen sich krass. All das habe ich nicht. Und deswegen bin ich so permanent auf der Suche nach einem Hobby, das ich mir in meinem Alter jetzt mal noch so schön antrainieren könnte. Und da bin ich, glaube ich, was fündig geworden, was es so nirgends gibt, was es auch bei Jochen Schweizer nicht im Angebot gibt, etc. Und ich denke, vielleicht habe ich eine Marktlücke entdeckt.
Ach, du, ein ganz neues Ding, was auch andere machen können.
Ja, eine neue Art der Activity. Und zwar, ich habe die großartige, und ihr kennt mich, ich bin ein großer Freund von Trash-TV und Sommerhaus und so, kommen wir später zu. Aber manchmal gucke ich ja auch sinnvolle Sachen. Und ich habe bei Apple Plus die Serie Teheran angefangen.
Ja. Ah, die wird mir auch
große, sofort sagen. Große Empfehlung. Ja? Also die ersten zwei Folgen sind an Spannung nicht zu überbieten.
Worum geht es? Um die Geschichte?
Es geht im Grunde um eine israelische Mossad-Agentin, die ins Land eingeschleust wird. Nach in Iran eingeschleust wird und die soll da ein Hack vollführen im Land, damit ein Luftangriff auf ein Atomkraftwerk stattfinden kann. Also höchst brisantes Thema, höchst aktuelles Thema. Und es ist aber, es deutet sich jetzt, ich bin erst bei Folge 3.
Aber in der Gegenwart jetzt so?
Komplett Gegenwart.
Ja, okay.
Ultra spannend, wie die da eingeführt wird, ob der Geheimdienst ihr auf die Schliche kommt, wie sie da aus den unterschiedlichen Situationen rauskommt. Wahnsinnige Spannung, sehr, sehr gut, eine israelische Serie, war da ein Mega-Quoten-Hit und.
Wie wird da jetzt ein Hobby draus?
Komme ich gleich zu. Eine Sache noch dazu, es wird aber auch, und das deutet sich jetzt in Folge 3 an, so gezeigt, während man in den ersten zwei Folgen so dieses Argo-Feeling hat, also von dem Film, das heißt Iran, so das ist der Hort des Bösen und ne, Revolutionsführer und überall Misstrauen und Überwachung und, was sicherlich auch Teil der Wahrheit ist. Aber jetzt kommt auch so das andere Teil, nämlich quasi, dass es in Teheran und im Iran so eine Jugendbewegung gibt, die auch so quasi, da fühlt man sich so wie in Berlin. Also da werden geheime Partys gemacht. Es gibt Homosexuelle. Es gibt irgendwie die Demonstrationen gegen das Regime und so. Ja. Und das kriegt man auch einen ganz geilen Einblick. Und ich finde es bisher wirklich eine Oberhammer-Serie. Schaut das bitte. Und ich habe das geguckt. Und was in diesen ersten zwei Folgen ganz oft der Fall ist, ist, dass zum Beispiel der Geheimdienst einen Verdacht schöpft und dann der Agentin so folgt im Auto. Und ich dachte mir, das wäre ein super geiles Hobby für mich. Ich möchte mal gerne jemanden beschatten.
Ach.
Und zwar nicht auf die perverse Art, sondern so richtig so mit dem Auto hinterherfahren und dann sagen, er biegt ab. Okay. Nee, fahr langsamer. Wir warten mal. Und ich könnte mir, ja, Lars, wenn du dich da zur Verfügung stellst, dass du, wenn du sagst, du fährst jetzt nach Berlin in die Stadt rein, gehst irgendwo was einkaufen oder so, dass du mir kurz Meldung gibst und dann könnte ich dich beschatten.
Und ich könnte, weil wir sind ja genau drei Schmitty, weil du brauchst ja einmal den zu beschattenden, das ist klar, weil es der interessanteste ist von uns dreien, und mir könntest du berichten und ich schreib's dann auf.
Ja, aber weil
du hast ja gerade gesagt, er fährt jetzt gerade da links. Das muss der irgendwem sagen.
Naja, aber wir könnten das zusammen machen und dann könnten wir auch irgendwie nachts da irgendwie vorm Haus rumlungern und so einen Kaffee trinken und uns aufregen, dass nichts passiert.
Aber
dann machen wir immer Meldungen und sagen, es ist noch nichts
passiert. Ja, aber an wen machen wir die Meldung, Schmidt? Verstehst du nicht?
Das schreiben wir bei Twitter rein.
Ich mach das dann aber wie Robert De Niro, als er als Mafia-Boss auch beschattet wird, dass ich dann morgens das Haus verlasse und erstmal euch zwei Eingepennten da im Auto wecke. Damit ihr hinterherfahren könnt.
Ja, mit einem Ring so gegen die Scheibe.
Mit meinem Ring an die Autoscheibe, sag, komm los.
Was brauchen wir dafür?
Ab ins Casino.
Wir können nicht unsere Autos nehmen, weil die kennt Klaas. Das merkt er sofort, dass er beschadet wird.
Ja, wir könnten halt wechseln. Wir fahren irgendwie im Alexa, fahren wir in die Tiefgarage, wechseln die Autos aus.
Ja.
Und dann rafft er gar nichts mehr. Und dann brauchen wir noch so Walkie-Talkies.
Ja, aber wenn wir nebeneinander sitzen, brauchen wir keine Walkie-Talkies.
Egal, machen wir trotzdem, fürs Feeling. Das ist ja ein Hobby auch.
Ja, ja, okay.
Und dann könnten wir auch, also Jochen Schweizer hat es noch nicht geschnallt. Ich sag nur, das könnten wir anbieten.
Ja, ist nicht, wir müssen halt die Experience jetzt mal ausarbeiten.
Es ist auch Corona-konform. Jeder fährt in seinem Auto und wir beschatten.
Und dann über die Walkie-Talkies gehen wir. Jetzt steigt er aus. Jetzt ist er im Büro. Dann, aber 8 Stunden später. Jetzt kommt er aus dem Büro.
Genau, das ist das einzige Problem, was
also ich finde, dein Leben ist, glaube ich, doch zu langweilig, wenn ich jetzt drüber nachdenke.
Ich finde, das ist ein tolles Hobby erstmal.
Ja, finde ich jetzt auch, und ich würde mitmachen.
Ich finde es auch eine gute Idee, dass du halt dir mal überlegst, was könnte ich so machen. Das finde ich
und siehst du, da habt ihr mich jetzt am Anfang gleich mal verspottet.
Ne? Nee, wir haben dich erstmal nur verspottet, weil du was erzählen wolltest, Schmidt. Das ist was anderes. Wir wussten ja noch nicht was. Dass sowas gut ist, ist ja auch überraschend.
Ja, also lass uns beschatten, ne?
Ich finde das eine gute Idee.
Ey, ich sehe hier ein Podcast-Konzept und ich sag's jetzt extra hier im Podcast, damit es kein anderer macht. Also wir sichern uns jetzt hiermit die Rechte, dass wir als Podcast Prominente beschatten und unsere Observationen mitteilen.
Das ist aber pervers, Jakob. Nee, das gehört jetzt nicht hierhin.
Vor allem macht das die Bunte doch seit Jahren. Ja. Also was ist daran neu? Das macht Patricia Riekel doch seit 1972.
Wir beschatten Klaas und erzählen alles, was du machst.
Ja, cool. Ja, tolle Idee.
Und weißt du, was gut ist? Weil wir im selben Büro arbeiten, dann müssen wir gar nicht sagen, er ist jetzt im Bürogebäude, sondern dann gehen wir selber ins Büro und gucken.
Dann steht er so im Türrahmen dann, und guckt, was ich aufschreibe. Oder?
Nee, wir setzen uns auf das Sofa, was bei dir am Büro draußen steht.
Ja.
Dann können wir da weiter beschatten.
Sehr gute Idee.
Jetzt holt er sich einen Kaffee, Alarmstufe gelb.
Du hast das nicht kapiert.
Doch.
Ich will mit einem Auto hinter ihm herfahren und immer so an der Ampel.
Was ist sein Leben? Ist doch da langweilig. Er steht auf, dann fährt er zum Büro. Dann ist er im Büro bis 18, 19 Uhr, dann fährt er wieder nach Hause.
Das werden wir sehen.
Okay, du bist dran.
Ich habe noch so einen kleinen Trick für euch, falls ihr euch mal gut fühlen wollt. Ich bin letztens so durch die Straßen gelaufen und dachte, wenn man so das Gefühl haben will, man will mal was Bedeutsames machen. Man möchte mal wirklich mal jemanden retten. vielleicht auch das Leben retten. Man hat ja selten Gelegenheit dazu. Manchmal fantasiert man so davon, dass man selber so ein Held wäre, der anderen das Leben rettet. Aber man hat ja selten Gelegenheit dazu. Momentan reicht ja das Abstand halt, aber das ist zu indirekt, ne? Das ist zu weit weg von der tatsächlichen Lebensrettung. Aber es gibt ja immer mal so kleine Fantasien, wie man selber denkt, wie würde ich dastehen, wenn ich dies und das. Und ich kann euch nur empfehlen, im Prenzlauer Berg so an Spielplätzen vorbeizulaufen und zu gucken, wo die alten Väter, alten Väter mit ihren Kindern sind. Es gibt nämlich im Prenzlauer Berg hauptsächlich Väter über 60, die ganz kleine, einjährige und zweijährige Kinder haben. Die sind aber selber über 60, die haben praktisch schon ein Leben als Architekt hinter sich und haben jetzt gesagt, jetzt startet die Familienplanung. Jetzt hat sich alles so ein bisschen verschoben, gerade im Prenzlauer Berg. Also graumelierte ältere Herren, die haben da jetzt kleine Babys erst bekommen. Und die müssen natürlich ganz normal, wie auch normale Väter, mit denen auf die Spielplätze.
Ah, das liebe ich auch, das zu beobachten.
Und was...
die haben meistens auch schon
also so meint ihr, die hatten schon eine Ehe hinter sich und jetzt wollen sie... Nein,
die haben das ganze Leben mit Fun durchgebracht.
Die haben einfach Spaß gehabt, die haben super viel Wein getrunken, die waren auf Weinreise.
Und die haben Kleidung, die für einen Spielplatz nicht geil ist, so Kamelhaarmäntel und sowas.
Exakt. Ja. Und die stellen jetzt fest, jetzt wollen nochmal was erleben und jetzt das nächste Projekt ist das Kind und da kann man ja mal so im fortgeschrittenen Alter kann man so ein Kind ja nochmal haben und so. Und dann ist dieses Kind da und das fängt dann an zu krabbeln am Anfang, dann geht's noch. Aber irgendwann fängt das Kind an zu laufen und dann, und jetzt kommt der Punkt, zu klettern. Und dieses Kind klettert also auf diese Klettergerüste andauernd überall nach oben. Und dann hängt das da. Und es kommt zwar hoch, aber nicht wieder runter, wie so eine Katze, die auf dem Baum sitzt, wo man die Feuerwehr rufen muss. Und dann sitzt das Kind da oben in 4 Meter Höhe. Und man sieht eigentlich aus dem Augenwinkel, wenn man so am Spielplatz außen vorbeiläuft, sieht man schon, der kriegt das Kind da nie im Leben mehr runter.
Ja.
Also muss man als junger, agiler Mensch über den Zaun springen und so easy, während man am besten noch telefoniert, kurz mal eben das Klettergerüst hoch, das fremde Kind darunter pflücken, das dem alten Vater wieder vor die Füße setzen und sagen, bitteschön, gern geschehen. Und das kann man eigentlich den ganzen Tag machen.
Also ist das jetzt Väter entwürdigen, das
nein,
Hobby?
Nein, das ist Leben retten. Es ist Leben retten.
Gut.
Man muss Leben retten, weil das im Prenzlauer Berg so nicht mehr herzustellen ist. Also die Väter überschätzen sich. Die gehen mit ihren Kindern dahin, denken, na, was wird schon sein? Ich bin ja, hab schon so viel erlebt in meinem Leben, weil ich schon so alt bin. Was soll mir denn noch passieren? Und dann fangen die Kinder da an wegzuflitzen und rennen da die hohen Geräte hoch. Und dann sitzen die da und dann stellen die fest, oh, was machen wir jetzt? Das Kind heult, oben hält sich mit letzter Kraft fest wie bei Cliffhanger. Der Vater steht unten, weiß nicht, was er tun soll. Fällt fast der Cappuccino oder das Weinglas aus der Hand. Und drückt dann schnell die Zigarette in den Sand und sagt, was mache ich denn jetzt? Und dann komme ich.
Gut.
Spring über den Zaun, das könntet auch ihr sein, kletterst da hoch wie Spider-Man, nimmst das Kind und sagst, aus großer Kraft wächst große Verantwortung. Und dann geht ihr wieder.
Also heute hauen wir die Hobbys raus, das gibt's gar nicht.
Das könnte ein Hobby sein.
Und wir sagen, wir könnten nichts machen während Corona. Ne?
Ja, ist aber eben sowieso ein Thema auf dem Spielplatz. Ich weiß nicht, ob ihr das mal so mitbekommen habt. Wenn ihr also mal in Spielplatznähe seid, ob man dann nun selber ist oder nicht, dann kriegt man das mit. Was echt ein Thema ist, finde ich. Ich finde es ja schön, wenn Eltern mit ihren Kindern spielen. Das ist wunderschön auch zu sehen. Und ich finde auch toll, dass sich mehr Zeit genommen wird für die Kinder, als das vielleicht in unserer Generation noch, zumindest von Vaterseite, so üblich war. Das ist ja alles ganz anders, aber man kann es auch übertreiben. Das ist mir auch aufgefallen, dass man auch zu engagiert mit den Kindern spielen kann.
Was bedeutet das?
Naja, dass es einem so gar nichts mehr so richtig peinlich ist. Ne? Also man spielt mit den Kindern, als sei man selber 3 Jahre alt.
Ah.
Und das auch sehr exaltiert. Und das sollen auch ruhig alle mitbekommen auf dem Spielplatz, dass man selber sehr bereit ist, mit dem Kind zu spielen und so eine Kindlichkeit sich anzunehmen und ein 100%iger Spielpartner ist für das Kind. Und dann kommt der Oktopus. Jetzt kommt der Oktopus angelaufen. Ja, Emil, ich bin ein Oktopus. Und dann denkt man, ja. Wir haben es kapiert. Du bist offenbar ein Oktopus. Und Emil kennt das auch schon und sagt, ja, Papa.
In die Falle bin ich auch schon öfter getappt. Wenn ich sonntags mit den Echsen da zum Spielplatz gehe, dann übertreibe ich es manchmal. Und da gucken die Eltern ganz schön blöd. Ja,
mit deinem Lego an, wenn die rutschen.
Ja.
Ja, und schaukeln. Aber das ist ja super, ne? Die können sich ja super geil festhalten auf der Schaukel zum Beispiel, ne? Ja,
du, die also, haben keine Kletterprobleme, ne?
Ich wäre für etwas, was vielleicht diese ganzen Dinge so ein bisschen erleichtert. Ihr kennt ja beim Tennis, da gibt's den Schiedsrichter und der sitzt auf so einem Hochstuhl dann auf Höhe des Netzes, ne? Und sowas fordere ich eigentlich von der Stadt für jeden Spielplatz, weil dann müssten Eltern untereinander nicht immer die Konflikte ihrer Kinder austragen. Und dann müsste man nicht mit fremden Eltern Eltern sprechen, wenn Kinder eine Schippe klauen, dann beobachtet man oft, dann ist das der erste Kontakt von zwei fremden Eltern, weil die müssen das ja jetzt regeln. Was passiert jetzt mit dieser gestohlenen Schippe? Die müssen dann sagen, ja Mensch, er ist hier auch erst vier, der kleine Emil, und jetzt hat er hier die Schippe von der Clara genommen, ja, der leiht die nur aus, die gibt er gleich zurück, und dann hat man so ein ganzes Gespräch und alles ist lästig, ne? Und wenn es da einen Schiedsrichter gäbe, der direkt pfeift und sagt, Schippe zurück, sofort raus, zwei Meter weg, dann wäre das, für glaube ich, für alle Eltern am Spielplatz entlastend. Das wäre meine Forderung.
So eine Art, Spielplatzbademeister.
So ein Spielplatzbademeister, genau. Der auch eine Autorität ist, oder eine Bademeisterin, die eine Autorität ist, wo völlig klar ist, hier wurde jetzt Recht gesprochen, Kinder auseinander und weitergespielt, sodass die Eltern im Grunde wirklich sitzen bleiben können und Wein trinken. Ja. Wie das auf diesem einen Spielplatz im Pretzlauer wirklich oft passiert.
Oh, aber ganz ehrlich, nee, dann will ich erstmal, dass der Schiedsrichter diese weinsaufenden Arschlöcher da wegscheucht. Das sind doch die allerschlimmsten, ne?
Es
das
gibt
sind so
wirklich ganz, einen Spielplatz,
ganz
Schmidt.
Feine Prenzlauer Bergleute, die dann da auf dem Markt nebenan holen, die sich dann da so Wein, und am Anfang merkst du, wie sie pikiert rüberschauen, wenn da einer sich daneben benimmt, vermeintlich so. Aber nach dem vierten Glas Wein ist doch auch egal. Und dann steckt man sich da die Gitans an, da auf dem Spielplatz, und auch lecker. Und ja, Kinder, auch spielt doch noch eine Stunde, ist doch alles egal. Papa hat gerade so gute Laune. Und so, wo ist eigentlich der Zweijährige? Naja, den finden wir.
Papa ist Lachenbrot.
Und das ist, ja, ist ganz schlimm alles, ja. Furchtbar.
Ich habe eine Serie, eine Doku, wie ich sie noch nie gesehen habe. Ich schwör's euch, ihr müsst euch das angucken. Und zwar bin ich bei, ich glaube, bei Amazon Prime drüber gestolpert. Über eine Dokumentation über englische Bare-Knuckle-Fighter.
Was ist das?
Das kennt man, wenn man, kennt ihr den Film Snatch mit Brad Pitt, wo er diesen...
Schweine und Diamanten.
Genau, und da ist er ja so ein, wie sagt man?
Also Gypsy.
Gypsy, gut, danke. Nennen sie ihn in der Serie. Und der ist auch Bare-Knuckle-Fighter, womit er halt so...
Ich erinnere mich, was ist denn
es? Es ist im Grunde Boxen ohne Boxhandschuhe. Und da dachte ich, ui, das riecht nach Blut im Verderben und richtig asozial. Und dann da guckst du rein. Und ich schwöre euch, es ist die kurioseste Dokumentation, die ihr in eurem ganzen Leben gesehen habt. Es ist so alles so ultra trist und hässlich, alles, die Vorstädte, die Typen, die das machen, die sind so zahnlose, die aber gleichzeitig auch ihr Familienleben so, also das sind dann
wo sind die?
In England.
In der so Blackpool irgendwo so.
Also wirklich nicht London, ne?
Ja. Ganz nicht weit. Nicht mal Manchester.
Also nicht am Piccadilly Circus.
Nee, dort, wo die Kameras selten sind.
Am Trafalgar Square, da ist das gar nicht?
Nein. Okay. Hipster sind es jetzt nicht. So, und die treffen sich dann, also die machen diesen Bare-Knuckle-Fight. Und da dachte ich halt, oh, krass, ne? Guckst du dir. Und dann werden die halt, die verabreden sich übers Handy, wie bei Fight Club so ein bisschen. Und dann treffen die sich auf irgendeiner Schafswiese da in England, fahren da 3-4 Stunden Auto irgendwie in die Walachei, treffen sich da heimlich.
Ach, da ungestört zu sein.
Oder? Ja, aber das ist auch null. Das sind die zwei Kämpfer und ein Schiri. Und die treffen sich auf dieser Schafswiese. Es ist super schlecht, es ist scheiße gefilmt, es ist scheiße gedreht, es ist scheiße geschnitten. Alles hässlich in dieser Doku. Und armselig. Also es ist kein Publikum wie im Fight Club, dass sie sich treffen. Die sind kein bisschen cool. Da ist gar nichts. Also es ist kein
Man
Flair.
Man hat auch keine geilen Schlaggeräusche, sondern nur so.
Nee, es ist noch schlimmer. Dann habe ich gedacht, jetzt geht der Kampf los, jetzt sehe ich Blut. Ne, jetzt spritzt das Blut da auf die Schafswiese, ne? Und dann geht's los. Und dann haben die da, dann stehen die sich gegenüber. Dann laufen die erstmal so eine Minute im Gras rum. Und trauen sich auch, man merkt so richtig, sie trauen sich halt auch nicht so ohne Boxhandschuhe zu schlagen, weil das hat halt Konsequenzen. Und dann macht's ungefähr die ganze Zeit nur so. Und dann trifft einer so ein bisschen, aber man sieht's gar nicht. Das sieht gar nicht schlimm aus. Dann fängt der andere an zu bluten im Gesicht und dann wird der Kampf abgebrochen. Und es geht ungelogen, dieser Kampf, der dauert 2 Minuten, ist an Hässigkeit und an Langeweile nicht zu überbieten.
Langweiliger als Promi-Boxen.
Viel schlimmer. Ich habe halt nicht damit gerechnet, dass der Effekt von diesem boxhandschuhlosen Boxen der ist, dass überhaupt nicht geboxt wird. Sondern dass die nur drumherum laufen und einer macht dann mal so ein bisschen und dann ist Ende. Dann ist schon wieder zu.
Ja, das sind so Leute, die halt sich immer wünschen, dass sie jetzt noch zurückgehalten werden. Das ist doch immer die Leute, die so, sagen wir mal, eine Schlägerei antäuschen und dann zu ihren Freunden sagen, halt mich zurück, halt mich zurück. Dass die Freunde, die dann zurückhalten, man also die ganze Zeit behaupten kann, man würde den jetzt aber unangespitzt in den Boden rammen, wenn man nur könnte. Aber man wird halt noch festgehalten von den Leuten, die sagen, wir beruhigen ihn jetzt mal und so. Und dann sind, ist man eigentlich ganz froh, dass man gar nicht auf den losgehen musste.
Naja, es, aber sind, warum auch machen so, die das? Es sind auch so Typen, der eine sagt, er war 10 Jahre in der und der Psychiatrie, wo so die größten Kriminellen, also wo wirklich die Schlimmsten der Schlimmen, die so klassisch ne, irgendwie noch Sicherheitsverwahrung und ja. So, da war der 10 Jahre drin und der andere ist, der war 20 Jahre obdachlos und hat sein einziges, was er im Leben hat, ist halt diese Bärnackelfights. Ja. Und guckt euch den Typ an, ihr habt sowas, ich schwör's euch, ihr habt diese Typen habt ihr so noch nie gesehen und diese Hässlichkeit von dieser Doku ist sehenswert. Broken Knuckles heißt das Ding, man muss bei Amazon Prime ein bisschen suchen. Wenn man es auf dem Handy sucht, findet man es nicht. Man muss aber zum Beispiel über Apple TV oder über den Fernseher, da findet man das irgendwo ganz, weil da schämt sich auch Amazon für diese Doku.
Du bist wie so eine Art Bares Ferraris mit so vergessenen Streaming-Inhalten.
Ja, ich gebe also den Händler Kärtchen schmecken.
Man kann kommen mit irgendwas, was man so beim Aufräumen bei Amazon Prime gefunden hat, kann das Schmidt vorlegen und sagen, wie ist das? Ist das noch gut? Kann man das angucken? Wie viel kriege ich dafür?
Broken Knuckles, und guckt euch diesen Typ an, der besagte Obdachlose, der nur für den Kämpfe lebt. Das ist der skurrilste Charakter, der jemals das Licht des Fernsehers erblickt hat. Wirklich, ich schwör's euch. Ihr lacht euch schon tot, wenn der ins Bild kommt. Weil der lebt nur für den Kampf, der macht nur so redet der. Es ist wahnsinnig gut. Broken Knuckles.
Ich habe jetzt auch einen schönen Satz für, wenn ich jemals irgendwann wird es soweit sein, dann werde ich von euch gehen.
Wie, hä?
Naja, wie jeder hier im Raum und auch von den Fernsehgeräten, irgendwann sind wir tot. Ach so. Und da muss man sich jetzt halt bei Zeiten, muss man sich jetzt überlegen, wie man dann verabschiedet werden möchte und das Licht des Fernsehers erblickt. So hat Thomas das gerade gesagt, das möchte ein Teil meiner Abschiedsrede sein, dass ich irgendwann das Licht des Fernsehers erblickt habe. Das möchte ich irgendwann hören. Das hat übrigens, Gott hab ihn selig, leider vor kurzem jetzt gestorben, vor ein paar Tagen, Herbert Feuerstein, der oft bei uns in Shows zu Gast war und jetzt gestorben ist, muss man schon sagen, einer der ganz großen Humoristen dieses Landes ist von uns gegangen, immer ein skurriler Typ. Ich konnte ihn immer nie so richtig einschätzen, weil er so merkwürdig und dabei wahnsinnig lustig und kreativ war und irgendwie auch so ein bisschen punkig unterwegs, dafür, dass er immer schon gefühlt, seit ich den kenne, immer schon sehr alt war. Und der hat jetzt seinen Nachruf, der hat es so gemacht, der hat seinen Nachruf vorproduziert. Mhm. Der hat selber einen Nachruf gemacht, das geht euch 2 Stunden, und hat alles, was er so für nötig hält, was man nach seinem Tod noch erzählen muss über ihn, das hat er vorher produziert, dann ist er jetzt mit 83 Jahren gestorben. Viele Leute haben da Anteil dran genommen, aber er hat es jetzt dadurch auf eine Weise gemacht, die irgendwie zu ihm passt. Und er sagt direkt am Anfang, ja, mein Name ist Herbert Feuerstein, ich bin jetzt tot.
Oh Mensch, ja.
Und aber irgendwie hat er da das noch so selber in der Hand gehabt und er ist nur nicht mitten aus dem Leben gerissen worden, sondern war auch schon ein bisschen älter. Aber diese Idee, dass man sich dabei Zeiten drum kümmert, ist da in diesem Fall sehr gut aufgegangen, gerade wenn man so jemand ist wie er. Und man erinnert sich dann einfach nochmal auf so eine vernünftige, gute Art an jemanden erinnert sich so an denjenigen, wie der wirklich war und wie ich kannte den ja nicht persönlich oder privat oder näher, sondern so als Person, die ab und zu mal bei uns in den Shows war und natürlich ich als aus der Perspektive, als jemand, der Fernsehen geguckt hat.
Man muss ja auch sagen, dass Herbert Feuerstein unerreicht, aber immer wenn es auch bei Zirkus Halligalli oder so ein bisschen skurriler wurde und zum Beispiel Patrick Wolny wurde vom Auto überfahren oder irgendjemand wurde also meistens war dann irgendeine Schaufensterpuppe im Spiel und die ist aus irgendeinem Fenster geworfen worden oder sonstiges. Das beruht alles auf Schmidteinander und Herbert Feuerstein mit Harald Schmidt, die ist teilweise dann in der Sendung in den Regiewagen gestürmt sind, haben da den Regisseur oder den Praktikanten zusammengehauen, weil der den Gag versemmelt hat oder sonstiges. Also das war gerade für eine Sendung wie Zirkus Halligalli, die sich auch mal erlaubt hat, so ein bisschen teilweise eher für uns zu produzieren als für einen Zuschauer. Da war das oft ein großes Vorbild, das, was die irgendwie 20 Jahre zuvor schon gemacht haben.
Wir sind ja heute so ein bisschen in, sagen wir mal, Medientipp-Laune und ganz zufällig habe ich auch einen vorbereitet, Schmidti. Du hast ja heute schon Teheran empfohlen als Serientipp.
Jawohl.
Du hast englische
Broken Knuckles,
englische Typen empfohlen, die sich zahnlos aufs Fressbrett hauen. Und ich habe was, was man sich anhören kann, wenn die Stimmung vielleicht mal zu gut wird. Bin darauf gestoßen, weil ich immer wieder gerne, wenn man so rumräumt, gerade nach dem Umzug, dann braucht man was zu hören, in das WDR Feature Depot gucke. Das kann man finden eigentlich in allen Streaming-Plattformen. Dort findet man praktisch Hördokumentationen. Ne? Die nehmen sich eines Themas an und dann wird man eine Stunde da durchgeführt. Und da bin ich auf etwas gestoßen, was mich extrem berührt hat und irgendwie auch total fasziniert. Da sind nämlich Tonbänder aufgetaucht von einem Gerichtsprozess vor einem DDR-Gericht aus dem Jahr 1955. Und das war ein Prozess, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, aber von der Stasi mitgezeichnet wurde, weil es um einen Spionagefall ging. Und diese Original-Tonaufnahmen von der Stasi, von diesem geheimen Prozess, die wurden jetzt zusammengefasst zu einer Stunde. Und die kann man jetzt hören und die sind so geschnitten, dass es praktisch eine Dramaturgie ergibt und man diesen Fall von Anfang bis Ende verfolgen kann. Was ist hier passiert? Es handelt sich um ein Paar. Sie war die Sekretärin des damaligen Ministerpräsidenten Otto Grotewoldt, also im hohen Amt in der Regierung der DDR. Und er ist ein Übersetzer und sie haben sich verliebt. Und es stellt sich nun also raus, dass der Verdacht besteht, dass sie da Informationen weitergegeben hat an diesen Übersetzer und der wiederum im Verdacht steht, diese Informationen an den Westen gegeben zu haben, an die Gruppe Gehlen, also eine Art Vorläufer vom BND. Mhm. Also ein Spionagefall. Dieser ganze Prozess beruht auf Geständnissen, die die Stasi vorher in Verhören erlangt hat, also wahrscheinlich auch durch zweifelhafte Methoden. Und wir gehen dann in dieser Doku direkt rein in den ersten Prozesstag und die Vernehmung vom damaligen Richter, von ihr und ihm. Und was auffällt, ist, dass es ein beispielloses Zeitdokument ist, wie Recht gesprochen wurde in der DDR, denn im Raum steht die Todesstrafe und es soll nun rausgefunden werden vom Richter, haben die sich schuldig gemacht, haben die einen Gesetzesverstoß begangen oder nicht? Und anders als vor einem aktuellen Gericht, wo der Richter erstmal eine neutrale Instanz ist und der Wahrheitssuche verpflichtet ist, nämlich sich anhört, was hat der Staatsanwalt, also was wirft der Staat dem Täter vor, wie verteidigt sich der Täter durch seinen Anwalt vertreten, haben wir es hier mit zwei Leuten zu tun, die sich anwaltlich nicht vertreten lassen, also sie sprechen nur für sich und die werden nun vom Richter verhört. Und wir hören auch diesen Richter und der hat so eine teilweise zynische, menschenverachtende Art, mit denen umzugehen, aus denen etwas rauszuhören, die aber auch immer wieder moralisch, indem sie versuchen zum Beispiel zu erklären, wie kam es dazu, dass vielleicht Informationen weitergegeben wurden, entschuldigen sich teilweise sogar. Und das wird immer wieder moralisch ganz widerwärtig so bewertet von dem Richter. Die werden immer wieder in die Ecke gedrängt, die werden immer wieder gebeten, Sachen zu wiederholen. Der Schulmeistert die richtig im Laufe dieses Prozesses und das Ganze endet dann mit ihrem Schluss. Plädoyer. Und das ist so rührend, weil eben alles auf dem Spiel steht und von diesen Worten abhängt, folgt nun die Todesstrafe oder nicht. Auch übrigens ein interessantes Detail, dass es in der DDR noch teilweise im Geheimen die Todesstrafe vollstreckt wurde. Das ist gar nicht so bekannt. Und das kann ich sehr empfehlen. Das Ganze heißt Fallbeil für Gänseblümchen und ist zu finden in dieser diesem Feature-Archiv und ist wirklich sehr berührend und das muss man sich, finde ich, anhören.
Ja, das klingt auch so. Und vor allen Dingen wäre es gut, wenn wir das auch nochmal in die Shownotes packen, dass man tatsächlich, wenn man will, da jetzt auch nochmal drauf zugreifen kann und sich das nochmal anhören kann, weil das ja, ich finde natürlich durch diese Originaldokumente, die man ja teilweise hören kann, auch von anderen Prozessen, wo man natürlich auch in der Zeit gar nicht so zu Hause ist und manchmal bestimmte Sachen auch erst versteht durch die Art und Weise, wie gesprochen wird. Also diese Distanz, die man hat zu dem Gesagten, wenn man es liest, die löst sich natürlich in dem Moment auf, wenn man das Idiom hört, wenn man hört, wie die Leute sprechen und man auch dadurch so ein bisschen noch mal mehr in die Situation gebracht wird, weil ganz viel hört man ja nicht durch das bloße Aufschreiben oder durch das Durchlesen eines Buches, wie irgendwelche Vorgänge mal waren, sondern eben, wie jemand spricht. Diese ganz feine Wahrnehmung, die man gar nicht so richtig festmachen kann, das ist natürlich interessant daran. Also insofern jetzt zum 30-jährigen Mauerfalljubiläum vielleicht gerade nochmal eine ganz interessantes Zeitdokument, was man sich da anhören
ja,
kann.
Ja, überhaupt habe ich so festgestellt, dass ich jetzt in so einem Alter bin, wenn ich so Biografien lese, ne, oder sei es auch nur, man ist so bei Wikipedia und guckt so schnell in so einen Überblick, dass mich sowas irgendwie mehr berührt, weil während ich noch früher auch in der Schule, da hat man so gelesen, was weiß ich, hat sich von der Frau getrennt, musste dann ins Exil nach Amerika emigrieren und so, hat man so gedacht, getrennt in Berlin, dann ist er halt nach New York gegangen. Und was diese ganz kleinen Stichworte manchmal bedeuten, ne, für ein ganzes Leben, wie tragisch das ist und was da für eine Tragik hintersteckt, das berührt mich gerade irgendwie zunehmend, das ein bisschen beschäftigt mich.
Ja, na klar, weil man natürlich an einem anderen Punkt in seinem Leben vielleicht auch eine höhere Identifikation mit einigen Lebenswendungen vielleicht hätte oder so, ja. Auch zu schätzen weiß, dass bei einem selber vielleicht alles in Ordnung ist, ne? Das ist eine gewisse Demut, die damit einhergeht, dass man unter bestimmten Voraussetzungen und eine Dankbarkeit auch oder ein Wertschätzen, ein nicht selbstverständlich finden, das ist ja sowieso in ganz vielen Hinsichten auch in unserer Generation, glaube ich, die große Herausforderung. Jetzt mehr und mehr merkt man ja, wie vieles dann auch schlechter wird. Ja, also viele Dinge, die für uns als Kinder oder als Jugendliche oder so selbstverständlich waren, normal waren, beginnen jetzt langsam so zu zerbröseln, weil sich niemand drum kümmert. Aber um sich, also damit sich auseinanderzusetzen, um festzustellen, dass nicht alles, was man so zivilisatorisch errungen hat in der Demokratie und so, dass das nicht alles normal ist, sondern dass man es pflegen muss, das sind Gedanken, die man kriegen kann, wenn man sich mit sowas dann beschäftigt. Man kann aber auch andere Biografien sich durchlesen, zum Beispiel eine meiner Lieblingsbiografien, die ist mehr oder weniger ausgedacht, muss man sagen, von Blackie Fuchsberger. Aber so frech, dass man da kriegst du auch ein Leben mit, man versteht ungefähr, was er gemacht hat, aber es gibt ja immer so diese Biografie, kann ich jedem nur empfehlen, ist keine schwere Kost, es ist ganz leichte Kost, aber Blackie Fuchsberger, der große Entertainer, sagt in seiner Biografie, die heißt auch, denn erstens kommt es anders, ... und es gibt immer so Stories, da denkst du beim Lesen so, ist das wirklich jetzt, also ist ja schon kurios, dass das jetzt passiert ist hier und so und dann in dieser Abfolge und so, und dann sagt er immer, wenn er fertig ist mit der Geschichte, also man total reingezogen ist und man denkt, boah, der ein tolles Leben gehabt, dann sagt er danach, meine Frau hat diese Geschichte anders in Erinnerung. Und da weiß man, das ist das untrügliche Zeichen für alles gelogen. Ja? Aber es hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht, das zu lesen. Also das kann ich vielleicht als Gegengewicht zu vielleicht etwas schwere Dokumentation ist, das Leben von Blackie Fuchsberger immer ein gutes Gegengewicht. Wenn man da mal so reinliest, das war meistens nicht ganz so schlimm.
Schmitty, der da hat etwas, was uns beide, glaube ich, sehr interessieren würde und was eigentlich fast begründen würde, dass du heute mal, Klaas Häufer Umlauf, die Technik-Ecke hostest.
Was?
Oh.
Was?
Vielleicht könnten wir da den Jingle anpassen.
Ja, machen wir doch glatt.
Dabbeln, fummeln, ausprobieren.
Klaas.
Technik-Ecke. Hier ist für jeden was dabei.
Klaas, du hast einen Sessel. Und zwar nicht irgendeinen Sessel, sondern einen ganz speziellen.
Du Penner, ey. Ja, ich habe einen Sessel, ja. Ich habe, ich habe doch mal hier vor vielen Folgen, 2012 habe ich hier in diesem Podcast mal davon berichtet, dass ich mir so einen Fernsehsessel wünsche. Und dann habe ich so...
Zufällig hattest du ein paar Monate danach Geburtstag.
Ja, naja, also fangen wir vorne an. Ich habe also... diesen Fernsehsessel mit einem Internet mir angeguckt, die waren alle jetzt nicht so schön. Die waren schon funktional, die hatten alle Funktionen, die so ein Fernsehsessel braucht, aber man kann ausklappen.
Was brauchen die funktional?
Naja, die müssen gemütlich sein in erster Linie, da muss man da so das Fußteil ausklappen können, man muss da halb liegen können, finde ich, man braucht Getränkehalter.
Ne, der muss doch so nach hinten gehen und dann die Füße hoch.
Ja, ne? Man braucht Getränkehalter, man braucht links und rechts so eine Tasche für Zeitschriften. Weißt du, so Rätselhefte oder sowas.
Muss der auch irgendwie Massage oder sowas
kriegen? Genau, Massage braucht der und eine Wärmefunktion natürlich für den geschundenen Rücken, fürs Rheuma.
Ja, und da bist du im Internet drumherum geschlichen.
Ja, da bin ich so, drumherum geschlichen und hab dann mal erst eingegeben Fernsehsessel, dann habe ich so Wohnzimmersessel, dann habe ich so Kuschelsessel eingegeben und irgendwann wusste ich dann, was ich eingeben muss, damit ich das finde, was ich haben will. Ich habe dann das eingegeben, was mich zum Ergebnis geführt hat, nämlich Seniorensessel. Ich habe irgendwann Seniorensessel eingeben. Und dann kommen viele Sessel und die wirklich bestechen durch Funktionalität.
USB-Anschluss.
Nee, so weit ist das noch nicht. Da ist USB-Anschluss. Das brauchen wir doch nicht.
Das Handyladen in deinem
Sessel. Wir Rentner brauchen doch keinen USB-Anschluss.
Klaas hat doch sein Seniorenphone mit nur einem Knopf.
Ich hab so einen Alarmknopf von der Johanniter um den Hals. Das heißt, wenn ich hinfall, kann ich da einfach mit der flachen Hand draufschlagen, dann kommt der Krankenwagen. Das reicht mir als Kontakt nach außen. Ich brauche kein Handy, ich brauche kein WhatsApp. Ich nehme meinen Johanniter-Knopf mit.
Also hast du auch so Pantoffeln und dann legst du dich
da... Ich habe tatsächlich Pantoffeln, weißt du nämlich, woher ich die habe? Ich habe so richtige Gießwein oder wie die heißen. So teure Pantoffeln habe ich geschenkt bekommen von der Bavaria. Da steht sogar mein Name drauf, die benutze ich. So, also ich habe das alles. Jetzt war es aber so, dass ich halt ein Problem hatte, jetzt, also so ein großer Sessel, der zwar diese Funktion hat, aber jetzt sehr hässlich ist. Ich habe, und ich wohne nicht ganz alleine zu Hause. Ja, ich wohne in einer Familie und da haben alle mitzureden.
Ja.
Und dann habe ich also
was halt reingestellt wird in die Wohnung, ne?
Ja. Und ja, dann war das erstmal nicht so nicht so angesehen.
Kein Red Dot. German Design Award. Gab's den dafür nicht?
Gab's dafür nicht und es war so ein Thema. Und
nicht dann, von Mies van der Rohe.
So, aber dann hatte ich Geburtstag und ich habe, also ich kann mir sowas selber kaufen, ja. Aber was ich eigentlich geschenkt bekommen habe, ist nicht nur den Sessel zum Geburtstag, sondern auch ein bisschen die Erlaubnis,
den besitzen aufzustellen.
Den besitzen zu dürfen, ja. Dass der da ist. Und jetzt es ist wirklich ein unsagbar hässliches Ding. Ich habe so einen Sessel jetzt zu Hause.
Beschreib dir mal, wie ist das jetzt?
Der ist so cremefarben.
so khaki.
Der ist von den hässlichen Sesseln noch der schönste.
Ja,
Kunstleder, denke ich mal. Der ist von den hässlichen Sesseln ist er noch der schönste, aber er ist nun wirklich keine Schönheit. Aber er ist gemütlich, Leute. Das kann man sich nicht vorstellen.
Ist er auch kuschelig?
Er ist kuschelig, er ist gemütlich, er kann alles.
Was kann denn so?
Ja, er hat so eine Plastik, so einen Zug. Dann zieht man dran, dann macht das, geht das da nach hinten und da nach vorne und dann liegt man da so wie in so einem Pflegebett eigentlich. Ne? Ja. Als wenn man die Oma im Drei-Generationen-Haus zu Hause behält und sagt, abends ist sie in ihrem Bett und damit die auch merkt, dass tagsüber ist, dann legen wir die immer in ihren Sessel tagsüber, damit die auch mal merkt, wann Tag ist. Ne?
Ja.
Damit das jetzt, damit man so eine Art, das ist wichtig für alte Leute, dass sie eine Art Routine bekommen, dass sie so einen Tagesablauf bekommen. Das strukturiert man durch die Mahlzeiten und dass man die Oma, da muss man sich dann auch den Stress halt machen, dass man die Oma einmal am Tag vom Bett in den Sessel hieft.
Ja.
Damit die merkt, jetzt ist hier, jetzt wird was gemacht, jetzt sind wir hier, jetzt ist hier Wochenanfang.
Was erlebst du in deinem Sessel?
Filme. Ich erlebe Filme und manchmal erlebe ich auch einfach gar nichts. Ich mache das, was Leute machen in Sesseln, es gibt einen Effekt, den ich als Kind nicht verstehen konnte. Jetzt als alter Mann kann ich das gut verstehen, dass man sich auch mal in den Sessel setzt und einfach nichts macht.
Mhm.
Eine Decke über die Beine. Und dann legt man die Hände so in den Schoß und man ist so zufrieden mit sich und der Welt. Und man muss nicht die ganze Zeit reden oder gar denken. Man kann auch einfach mal so sitzen.
Mal gucken.
Mal so rum existieren, ein bisschen Zeit vergehen lassen.
Blicken.
Blicken.
Es ist ein einziger Wahnsinn, Leute.
Ich will diesen Sessel jetzt.
Davon abgesehen, muss ich mal feststellen, ne? Ich habe hier gesagt, ich möchte Leute beschatten und ich kann Bärnackelfalls empfehlen. Ihr erzählt eure drei Fragezeichen und die großen Spielplatzabenteuer erstmal, dann gefolgt von deinem Seniorensessel.
Mhm.
Und das in der Woche, in der die Influencerin Bibi, die YouTuberin, auch ins Podcast-Game einsteigt.
Ja.
Wir stehen da wie die letzten Typen so. Also
ja.
Wir haben hier die Abenteuer vom Spielplatz und den Seniorensessel, die haut hier die Influencer-Scheiß raus und zieht die ganzen jungen Podcast-Hörerinnen auf ihre Seite.
Aber dann mach doch jetzt nochmal ein Angebot an die Millennials, an die 20-Jährigen.
Also soll ich ein Angebot schon mal öffentlich machen, was du praktisch unausgesprochen die ganze Zeit schon machst? Ich habe ein Foto davon gemacht gerade, während du in deiner Bärnackel-Story warst und dich nicht wehren konntest. Thomas hat, und das wird die Millennials ja wohl vom Sessel hauen,
ja.
Der hat so kleine Katzensocken an.
Zeig mal.
Der hat Socken an.
Glotzen die blöd, ey.
Wo kleine, bunte, niedlich dreinschauende Katzen drauf sind.
Ja.
Und da muss ich sagen, also das finde ich so süß, wenn man dich kennt. Wenn man weiß, was du auch für ein alter Stinkstiefel sein kannst. Dass du auch manchmal sein kannst. Jetzt warte ab. Du bist manchmal ein bisschen Stinkstiefel, ne? Aber ich finde, das ist alles, ich finde das dich so niedlich, dass du trotz dessen, dass du dieses Stinkstiefelige in dir hast, dass du so eine süßen Socken trägst, das finde ich, das macht so das Tor zu deiner Person auf.
Ach, danke.
Ja, finde das richtig niedlich.
Ich muss ja auch mal sagen, ich komme hier wir haben ja heute wieder ganz früh angefangen, ne? Also so mitten in der Nacht quasi, diesen Podcast.
Mit um 9:30 Uhr.
Dienstagmorgen 9:30 Uhr.
Ja, genau. Ich habe mich gefühlt wie dieser Gemüseverkäufer bei Amelie, der da nachts irgendwie da durch einen Streich da raus und dann heulen die Katzen da im Hinterhof. So fühle ich mich da jedes Mal, wenn ich da raustrete
und zum Podcast fahre. Und ich komme da immer hin und ich bin jetzt kein Sonnenschein so von Natur aus. So, und dann setze ich mich hin und dann nehme ich mir auch schon vor, euch gleich irgendwie was ins Gesicht zu schmettern, von wegen scheiß Laune, macht was draus. Und ich muss aber sagen, immer wieder stelle ich leider fest, dass dieser Podcast den Effekt hat, dass ich danach gut gelaunt rausgehe.
Ja, es geht mir.
Und ich kann diese Laune, die ich mir vorgenommen habe, nicht durchziehen. Und da möchte ich mal Danke sagen.
Oh, ja, danke dir auch, Schmidt.
Das ist ja lieb.
Ich hätte jetzt die Güte, mit dir über das Sommerhaus der Stars zu reden.
Juhu! Obwohl es wirklich diese Woche, also.
Tja.
Aber dann, man muss es ja nicht künstlich in die Länge ziehen, wenn du sagst, es gibt nicht so viel
Nein,
zu erzählen,
so kann man es auch nicht
dann,
sagen.
Dann kann man das auch in 3-4 Sätzen mal kurz abarbeiten, dass das erledigt ist. Dann machen wir da 2 blaue Haken hinter und fertig ist die.
Also die letzte Folge lief jetzt am Sonntag, Schmitty.
Ja, das ist nämlich ganz kurz.
Wann ist das vorbei denn? Jetzt die letzte Folge?
Nein, jetzt ist erstmal komisch, am Mittwoch kommt es nicht.
Ja, es kommt jetzt gar nicht mehr Mittwochs. Es kommt immer nur noch sonntags. Und das ist das Problem, weshalb mir da gerade so ein bisschen der Spaß flöten geht. Weil bis unser Podcast rauskommt am Freitag, ja, ist das schon so Schnee von gestern. Mhm. Sonst konnte man sich immer schon so eine Folge, die war dann relativ aktuell, die Mittwochsfolge, die könnte man schön besprechen. Und jetzt denkt man, da hat die ganze Welt ja schon, das hat ja alles schon gesehen.
Ganze Welt.
Ja.
Ja, wie war trotzdem vielleicht kurzes Fazit zur aktuellen Folge von Sonntag.
Ich habe gemerkt, das ist so der Moment gekommen, wo man abgestumpft ist. Man hat schon diese Höhen gesehen, diese ganze kaputte Zwietrachtseherei, diese Intrigenspinnerei, alles. Und jetzt kommt so ein Punkt, wo so eine Folge war, wo kein besonderes Hoch war, kein besonderes Tief, sondern es wurde so ganz normal 3 Stunden lang rumgestritten. Und irgendwie habe ich so gemerkt, dass ich so ein bisschen weggedöst bin dabei.
Ja, zieht die Wurst nicht vom Teller. Es ist im Grunde das passiert, was sonst nur bei Formaten passiert, wo die Zuschauer rauswählen, dass die nämlich immer den großen Fehler machen, den Bösen rauszuwählen. Und hier hat ja Eva den Bachelor rausgeschmissen und seine Frau.
Ja.
Und jetzt fehlt natürlich so ein bisschen der böse Gegenspieler, der da in irgendeiner Weise Ärger macht, ne?
Ja, das sind so 2 Themen. Ich finde in dem Moment, also eigentlich nicht, weil die gehen sich ja immer noch an die Gurgel. Und eins muss man sagen, diese Liz, oder wie heißt sie?
Lisha?
Lisha. Diese YouTuberin, da war ich kurz neidisch, die hat sich nämlich auch quasi einen Seniorensessel, die hat sich so einen Klappstuhl geholt, hat sich in den Mitten des Gartens gesetzt. Und hat den ganzen Nachmittag über Hass verbreitet. Die sitzt da, präsig in dem Sessel und schimpft über alles. Diese alte Hure, die halt wie mit ihren... Und die krummelt da vor sich hin, ganz alleine und sitzt den ganzen Mittag da und schimpft.
Und hat aber Bauchschmerzen, weil sie der Stress so belastet.
Ja. Und klagt vor allem auch immer andere an, dass die so hinterhältig werden und dass die immer nur negativ werden und so weiter. Und sitzt da wie wirklich die Ausgeburt des Krummeligen. Im Garten. Das ist, finde ich, ganz nett.
Ich finde nur, das will ich nochmal allen Zuschauern mitgeben von solchen Formaten. Wenn ihr das selber entscheiden könnt durch Anrufe, dann ist es immer ganz wichtig, den Bösen besonders lang drin zu halten, um da besonders lang Spaß mit zu haben. Erinnere mich an solche fatalen Entscheidungen wie, dass dann im Dschungelcamp, dann ging mal der Mathieu Carrière wurde rausgeschmissen, als er da gerade Terror gemacht hat ohne Ende. Ne? Dann wurde mal Wilfried Glatzeder, ne, so ein Schauspieler, rausgeschmissen, als er da gerade kurz vorm Ausflippen war. Und das ist, als würdet ihr bei GZSZ anrufen und der Joe Gerner geht raus, weil der da gerade so viel Ärger macht. Du brauchst doch den einen, der Ärger macht, damit sich da was rührt. Und bitte, bitte hört auf, für den anzurufen. Den muss man ganz lange drin halten und dann kurz vorher, wenn nur noch 2 drin sind, also der genauso lang drin war wie der dann gewinnt, dann muss der verlieren.
Ja, das macht einem, da möchte man von der Couch springen. Da haben wir uns auch schon angerufen vor Wut.
Ja.
Wenn gerade beim Dschungelcamp ist das Schlimmste. Da wird immer, da müssen doch die Zuschauer auch mal ein bisschen dem Entertainment sich zuwenden.
Richtig.
So ein bisschen Spaß daran haben, dass dieser Typ natürlich unsympathisch ist, natürlich austickt, natürlich die Leute zusammenscheißt. Aber wer will das denn sehen, wenn die auf einmal wirklich ein Team werden? So.
Niemand.
Wie kann man solche Fehlentscheidungen treffen, Zuschauer hier?
Das frage ich mich auch im Senator Geisel. Warum schmeißt man die Leute aus der Liebig 34? Da war richtig was los. Ja? Warum nimmt man die alle und schmeißt sie da weg? Das ist jetzt stinkelangweilig da. Da ist jetzt gar nichts mehr. Ne? Also ein bisschen drumherum wird noch ein bisschen rumdemonstriert. Aber ja, was ist denn da? Da laufen da die Reporter durch, filmen da die ganze nicht abgewaschene Teller da und so. Ja, da ist doch jetzt scheiße. Also ich finde, dass die sollen da alle wieder rein und weiter geht's, oder? Das ist doch jetzt auf Sicht ist das ja extrem langweilig. Da wird das da alles schön gemacht, dann kommen da neue Fenster rein und dann wohnen da irgendwelche. Das ist doch, dann wie überall. Also ich würde jetzt sagen, in diesem Geiste, den ihr hier auch gerade verbreitet habt, bitte alle wieder rein in den Liebig 34, die Türe wieder zuschweißen, die Fallen wieder aufgespannt und weiter geht's, oder?
Ja,
ist jetzt meine, nur aus Entertainment-Sicht. Ja, ich will das jetzt gar nicht politisch hier, ist mir viel zu kompliziert alles da. Wer will da was, warum will da, wem gehört das, mir alles scheißegal. Nur so aus Unterhaltungsgründen, weißt du, damit das nicht so langweilig wird. Man sieht doch, was los ist hier. Ja. Die Eastside Gallery da hinten da an einer ehemaligen Mauer da, direkt an der Spree. Da war früher richtig was los. Das war so totes S-Bahn-Gebiet, wo irgendwelche Bekloppten da Bier getrunken haben, da jahrelang. Das war doch in Ordnung, so nach der Wende. Und jetzt ist da so ein Autohaus oder irgendwelche komischen Showrooms oder weiß der Kuckuck da eins dem anderen. Mir ist das alles egal, wem das gehört oder was das kostet oder auch nicht kostet. So meine ich das gar nicht. Ich meine nur, dass das da früher war, das da irgendwie witziger.
Es kann einfach keiner wollen, dass in die Liebig 34 irgendwelche Arschlöcher mit ihren Seniorensesseln einziehen.
Nee, eben. Es gibt ja schon genug Arschlöcher mit Seniorensesseln, zum Beispiel mich. Also da ist jetzt auch in Ordnung, dass da die Leute von der Liebig 34 drin sind.
Weißt du, was mir gerade noch einfällt? Das muss ich nur erzählen. Wollte ich eigentlich früher machen. Jetzt fällt es mir nur gerade wieder ein. Ich habe schon mal, oder Schmitti, wir beide waren wir dabei, wie ein Clubbesuch zu einem Virus geführt hat. Wir hatten eine geschätzte Kollegin, mittlerweile wohnt sie und arbeitet sie in Köln. Und es gab hier in Berlin, und das passt im Grunde auch zum Thema Gentrifizierung, einen wirklich von uns lieb gewonnenen Club, das Rosis.
Oh, das
und das Rosis war im Herzen von Friedrichshain für uns alle.
Da war ich auch noch.
Gut zu erreichen.
So lange ist das her.
Genau, und es war ein wirklich toller Indie-Club. Da gab es Gitarrenmusik, es gab verschiedene Floors und im Grunde muss man sich das vorstellen, man kam rein, dann war da so eine Art wie so ein verlassener Schrottplatz, war ein Garten, ne, mit einer Feuerstelle und irgendwie immer so ein Opi, der einem da so eine verkohlte Wurst verkauft hat und dann ging man rein, es war letztendlich wie ein sehr schlecht sanierter Keller und da war eben Musik.
Das sah aus wie so eine verlassene U-Bahn-Station.
Und wenn man mal aufs Klo musste, dann ist man in irgendwie sowas aus Holz gegangen.
Genau.
So. Und war froh,
dass. Ein ehrlicher Laden.
Ein ganz ehrlicher Laden. Und man war froh, dass man sich keinen Splitter gefangen hat. Egal, wo man gestanden hat.
Richtig.
Und wenn unsere Kollegin, liebe Grüße, alles Liebe, Linda, in dieses Rosis gegangen ist, dann war es für sie nicht möglich, am nächsten Tag kein Herpes zu haben, weil sie sich so geekelt hat vor diesem Laden, dass sie noch am Abend begonnen hat, ein Herpes auszubilden.
Ja. Aber ein Detail hast du noch vergessen. Also zum einen noch eine Ergänzung zu dem Laden, der war so dicht gedrängt, ja, auch auf der Tanzfläche, dass von oben so der Schweiß runtergetropft ist. Also da hast du die ganze Nacht halt so wie geregnet so.
Ja.
Das war schon mal, aber das war ehrlich.
Das war ehrlich. Schön, ja.
So. Aber man sagt ja immer, wenn irgendwas ehrlich war, wenn es eigentlich eklig war. Ne? Also ihr meint nicht ehrlich, sondern eklig.
Nein,
ist das,
ehrlich.
Das war
wirklich unser Lieblings.
Es war kein ehrlicher Laden,
nein,
es war ein ekliger Bruder, Laden.
Es war ein ehrlicher Laden. Ja.
Schön. Rede mir nicht schlecht, du hast Rosis. Ja. Also wirklich, da ist was zerbrochen, als der zugemacht wurde.
Leckeres Essen und ehrliches Essen.
Jetzt kommt's aber, die Linda, ja, die hat sich vor allem an einem Abend so geekelt und das, leider muss man sagen, weniger wegen der Location, sondern wegen ihrer Gesellschaft. Die bestand nämlich aus der Creme de la Creme von Florida TV, die sich da immer getroffen hat und wir waren alle, also wir nicht, ich nicht, aber andere Kollegen.
Keine Namen bitte.
Keinen Namen. Die waren so angetrunken. Und so irgendwie so, also die haben immer versucht, mit ihr zu reden und sie konnte an dem Abend nicht so viel trinken. Also die hat eher sich ans Mineralwasser gehalten und hatte das erste Mal so die volle Wucht der Realität, wie ihr Kollegenkreis und Kolleginnenkreis so ist, in diesem Rosis nüchtern betrachtet.
Ja.
Und da hat sie sich so geekelt an dem Abend, dass sie Herpes davon gekriegt hat. Es ist kein Witz.
Und um hier nochmal den roten Faden, den Bogen zu spannen. Das war im Grunde, in meiner Theorie, das erste Zeichen von Gott. Und wir haben darüber hinweggesehen, liebe Freundinnen und Freunde. Und dann blieb Gott nichts anderes übrig, als, sage ich mal, ein bisschen lauter an die Tür zu klopfen.
Aha.
Zack, fertig, das Corona.
Heißt, das heißt, Linda hätte das alles verhindern können?
Ja.
Die arbeitet ja gar nicht mehr bei uns, ne? Die wohnt jetzt mittlerweile in Köln und treibt da ihr Unwesen.
Ja.
Wer weiß, was sie da alles links liegen lässt, um die Welt wieder ins Unglück zu stürzen?
Ja, ja.
Oh Gott.
Engelsmedium Linda.
Ja.
Alles Liebe, alles Gute.
Ja, liebe Linda, du weißt, was du gemacht hast, weißt, für was du verantwortlich bist. Schlag mal die Zeitung auf. Super.
Ja.
Toll gemacht, Linda.
Tja.
Also wirklich, ich möchte euch, und ich möchte es auch ehrlicherweise, möchte ich auch so ein bisschen diese letzte eher mahnende Stimmung an Linda, die möchte ich jetzt aufrechterhalten. Ich will jetzt nicht nochmal ins Fröhliche umschwenken, damit sie irgendwie denkt, das wäre ein Scherz gewesen.
Ja.
Sondern ich will, dass sie jetzt wirklich aufmerksam durch ihr eigenes Leben läuft und einfach guckt, dass sie Gottes Zeichen besser interpretiert, damit der nicht direkt denkt, ja, Klage kann ich auch.
Übrigens,
wenn hier keiner zuhört.
Ganz wichtiger Punkt, wo Gott auch stinksauer wird, jetzt mal unabhängig von dem Virus.
Wenn man wichst unter Velux-Fenstern.
Und wenn man nicht Late Night Berlin guckt. Am Montag 23.10 Uhr ist es wieder soweit. Klaas, was wird passieren?
Es kommt, weiß ich gar nicht, was ist das?
Ich wusste es.
Das wird Kai Pflaume. Ach, sicher! Klar.
Unser lieber Freund Kai Pflaume
also,
wird zu Gast
es
sein.
Es kommt, Kai Ehrenpflaume wird zu Gast sein. Unser Mann aus dem Internet ist zu Gast und ich freue mich wahnsinnig, dass er kommt. Ja, ich werde mit ihm über sein Leben sprechen, was halt deutlich aufregender ist als deins oder deins, Schmidt Jakob. Das ist eben so, auch als meins. Er ist meine Brücke zur Jugend. Ja. Er wird mir erzählen, was sie...
Geht's Knossi? Wie geht's Montana Black?
Genau, ja. Was ist da alles los? Er wird mir so ein bisschen zeigen, dass ich von unserer Gegenwart nicht nur mehr die Rücklichter sehe. Das ist... letztendlich ist Kai Pflaume mein Jungbrunnen.
Ja. Oh, ich frage ihn, ob er dir einen Trend mitbringt.
Ja, einen Trend.
Ja.
Einen Trend in,
soll
so, einer,
er mal mitbringen?
In so einer Packung. Ja. Soll er mir einen Trend mitbringen, den ich mir dann angucken kann, ja? Und es wäre schon gut, wenn er mich so ein bisschen darüber aufklärt, was die jungen Leute heute so denken und machen. Ja. Das fände ich schon interessant. Und passend dazu haben wir sogar noch richtig junge, flotte Leute auch, die Musik machen. Es ist ein ganz tolles Projekt, muss man sagen. Es geht auch bei viel um Geld. Es geht nicht nur um die Leidenschaft an der Musik, sondern es geht auch wirklich darum, mal ein bisschen auch mal was vom großen Kuchen Geld auch mal was abzukriegen, weil im Popzirkus dreht sich nicht alles nur um Gefühle und um Leidenschaft, sondern eben auch um Zaster. Und das haben die Screenshots verstanden und die werden auch spielen und hoffentlich dann die Insolvenz abwenden können danach. Das übergeordnete Ziel ist Geld verdienen an dem Tag.
Das wird passieren, Schmidi.
Ja, außerdem ist vielleicht diese Woche, also nicht vielleicht, so, es ist jetzt auch endlich bekannt, dass Joko mit einer neuen Show um die Ecke kommt.
Ist es jetzt bekannt?
Seit gestern ist die Pressemitteilung raus.
Wirklich?
Ja. Und
was macht er denn? Klär mich doch mal auf. Weiß man das schon?
Naja, es wird im Groben eine sehr besondere Quizshow. Jetzt erwartet man vielleicht von uns und auch in dem Schaffenskanon von Joko nicht unbedingt eine Quizshow. Das erwartet man vielleicht eher von Pilawa, Pflaume und Jauch, ne? Aber Joko kam auf uns zu und wollte eine Quizshow machen, weil er da ein ernstes Interesse hat. Da haben wir gesagt, ja, aber Joko, du bist ja jetzt nicht bekannt als der Professor der Nation. Ich sag's jetzt mal so. Also wo kommt dein Interesse an der Quizshow her? Und dann kam.
Wie hast du ihm das so gesagt?
Ja, das wurde ihm so relativ unverblümt gesagt. Man muss da wirklich, also auch von allen Seiten, auch von ProSieben und von allen Seiten.
Ja.
Ist ja auch, kann er ja gar nicht abstreiten. Also er ist jetzt ja nicht so, dass er sagt, so, das ist das wandelnde Lexikon, ey, das ist der Hohecker unserer Zeit. So, ist es ja nicht. Es ist Joko Winterscheid.
Nee, weil der Hohecker unserer Zeit ist ja Hohecker.
Ist Hohecker. Ja. So, und dann hat er gesagt, ja, aber es gibt so einen Pfiff. Ein klitzekleinen Kniff, der das ein Quiz für ihn sehr spannend macht. Das sind zum einen Fragen, die man so in der Art vielleicht jetzt nicht bei Jauch kriegt und bei Pilawa. Es wird alles so ein bisschen, also da hat er sich was erdacht. Und diese ganze Sendung hat die Prämisse, dass wenn jemand diese Quizshow gewinnt aus dem Panel, aus dem Promi-Panel und auch ein normaler Zuschauer, der da ist, dann gewinnt der die Show.
Wie jetzt?
Dann ist Joko seinen Job los als Moderator und der Gewinner bekommt diese Show in der nächsten Ausgabe.
Das ist ja
und Joko muss zurück ins Rateteam und muss sich seine eigene Show zurück nennen. Da haben wir gedacht, Alter, das ist wirklich mal, das macht richtig Spaß, darüber nachzudenken. Das kann sehr spannend werden. Das war unser erster Reflex. Jetzt ist das auch rausgekommen, die Pressemitteilung, und ich kriege jetzt immer öfter SMSen von Joko, ob das vielleicht eine doofe Idee war, weil ihm ist natürlich jetzt klar geworden, wenn er die erste Show verliert, kann es passieren, dass er seine eigene Show nie wieder moderiert. Und ich halte die Wahrscheinlichkeit gar nicht für so gering.
Sind wir bei der Florida, das frage ich mich oft, wenn wir so Shows fertig entwickelt haben, ne? Ihr erinnert euch noch, wir haben irgendwann die beste Show der Welt mal entwickelt. Mit welchen Vorzeichen? Warum haben wir die beste Show der Welt damals gemacht? Weil wir etwas machen wollten, was nicht so aufwendig ist.
Ja.
Dann kam die beste Show der Welt. Es hat nicht geklappt.
Hat nicht geklappt.
Es war die aufwendigste, komplizierteste.
Oh, da müssen wir nächste Woche mal drüber reden, wie das war.
Das kann ich wirklich nächste Woche nochmal erzählen, weil das ist uns wirklich komplett in der Hand explodiert.
Ja.
Und das hat einen wahnsinnig
gemacht. Das ist mittlerweile eine legendäre Story der ganzen Branche. Diese eine Aufzeichnung von Beste Show der Welt. Das hört man von jedem Kabelträger, von jedem Kameramann. Ja. Klagen nach sich zog.
Erzählen wir nächste Woche.
Das erzählen wir nächste Woche. Aber auch jetzt wieder frage ich mich, ob wir eigentlich noch ganz frisch sind.
Ja.
Weil jetzt entwickeln wir eine Show für Joko, die er dann verliert und die nie wieder moderiert. Und dann irgendwelche Leute, Zuschauer moderieren dann die Sendung. Und wir, also wieso machen wir denn sowas?
Ja, weil es klingt erst auf dem Papier sehr gut. Und ja, dann, aber ich wünschte mir, man würde so manche entscheiden. Also warum haben wir, auch hier war wieder die Prämisse, wir machen einfach ein Quiz.
Ja.
Was ja das Leichteste ist erstmal, was man machen kann.
So. Gefragt, gejagt. Ja, einer ist ganzen, der Jäger, einer
machst
ist
du 20 Jahre jeden Tag, 18.50 Uhr ja. fängt das an oder
genau.
so.
Ja.
Das ist doch mega geil. Und aber durch diesen einen, diese eine Scheiße.
Ist das wieder so aufwendig? Warum machen wir nicht eine Sendung, die jeden Tag in der sogenannten Access Prime, das heißt also zwischen Tag und Abend, gibt es also diese zwei Stunden, wo, wenn man da eine tägliche Sendung hat, ist das halt super, auch für eine Produktionsfirma. Da stellst du immer dieselben Fragen, kannst du alle zwei Jahre ganz von vorne anfangen, das merkt kein Mensch. Und kannst du dann da immer quizzen und da kann jeder dann mitmachen und das ist einfach produziert. Da brauchst du irgendwie so einen Hintersetzer, dann brauchst du da so einen kleinen Tresen, da steht einer, brauchst einen Buzzer, noch einen Fernseher in die Ecke, fertig.
Ja, das ist so der Seniorensessel für Fernsehschaffende.
Exakt.
Aber da sind wir noch zu jung.
Ja, aber trotzdem, also naja gut, jetzt machen wir also, so wie ich das mitbekommen habe, eine Riesenshow.
Ja.
Joko hat eine Riesenshow, man hat das Gefühl, was ist denn da los? Ein Studio, was man so noch nicht gesehen hat.
Er hat diese Show zumindest auf dem Papier nach den Regeln einmal.
Ja, das stimmt, aber das Studio haben wir dann trotzdem an der Backe und irgendwelche Leute moderieren das dann.
Ja,
so,
mal schauen.
Ich wünsche mir, dass das ein Erfolg wird. Ich wünsche Joko toi toi toi, dass er seine Show behält. Weil
er kann sie auch wieder zurückgewinnen. Also er ist ja dann nicht raus. Er findet ja, er muss halt nur leider ins zweite Glied und muss da wieder als Kandidat um seine eigene Show kämpfen, um die wieder moderieren zu können.
Im Prinzip wieder
du
Pocher.
Musst zugeben, wieder Pocher. Aber du musst zugeben, die Prämisse macht Spaß. Also, dass man sich damit einen Haufen Scheiß ans Bein bindet, da kümmern wir uns drum, wenn es soweit ist.
Ja, aber da muss man ja gucken, da muss ja auch so ein Kämpfergehen haben. Da habe ich ja wirklich aufrichtigen und völlig unironischen Respekt vor, dass man einfach arbeiten muss, um eine Show sich auch wieder zu erarbeiten. Das gehört ja auch dazu. Das hat tatsächlich Olli geschafft. Bei 5 gegen Jauch hat er das gemacht.
Ja.
Und hat dann einfach so drumherum so viel gemacht, bis sie gesagt haben, gut, Buschmann wieder weg, Pocher kommt zurück. Das gab's so noch nicht. Ne? Also, und das jetzt, diesen Siegeswillen, diese Motivation, die muss Joko jetzt auch haben. Und ich denke, das wird er hinkriegen. Also ich bin da hoffnungsvoll. So, und jetzt ganz zum Schluss nochmal. Linda, pass auf, was du machst. Nicht, dass die nächste Pandemie folgt. Liebe Linda aus Köln, du bist verantwortlich für die Corona-Pandemie. Dass sie geschehen ist, weil du nicht rechtzeitig aufgepasst hast.
Wegen Gott.
Wegen Gott. Bitte nächstes Mal besser aufpassen. Ganz liebe Grüße, deine Weltbevölkerung. Tschüss.
Okay. Da vorne fährt er. Also Klaas ist jetzt im Auto vor uns. Zwei Autos vor uns. Soll ich überholen?
Hey, Ampel macht gelb, rot. Anhalten.
Biegt er ab? Wohin will er hin? Geht er wieder einen Döner fressen?
Das ist da, der wird Richtung Mitte geht das.
Richtung Mitte.
Haben die Verfolgung jetzt aufgenommen, liebe Zentrale? Der Verdächtiger scheint sich Richtung Mitte zu bewegen. Hat Kurs genommen auf den Strausberger Platz.
Ja, du sprichst das jetzt, als wäre das so eine Verkehrsdurchsage. Wir sind Beschatter.
Ja, also ein bisschen mehr so. Okay. Was macht er denn da, der Verdächtige? Sieht aus, als ob er telefoniert.
Telefoniert, ey. Wir müssen langsamer fahren, sonst sieht er uns. Aber ich halte mal kurz hier an der Bucht. Okay. So, da vorne an der Ampel. Ich setze mich mal einen Wagen hinten dran. Der kommt. Es ist rot. Okay. Er hält an. Gib mal weiter, dass er das Zielperson anhält.
Zielperson hat den Wagen gestoppt wegen roter Ampel.
Zielperson steigt aus dem Wagen aus.
Und Zielperson kommt auf unser Auto zu. Zielperson will Kontakt aufnehmen.
Geht's noch? Könnt ihr jetzt mal aufhören mit dem Scheiß, bitte?
Zielperson sagt, geht's noch? Könnt ihr mal aufhören mit dem Scheiß?
Es wird jetzt hier gleich grün, dann fangen alle an zu hupen. Es nervt wahnsinnig. Ihr hört jetzt auf, ihr fahrt jetzt nach Hause, okay? Ihr lasst mir so.
Nein, wir beschatten dich heute.
Ihr gebt mal auf den Sack mit. Ihr habt einen Schatten, ey, wirklich.
Zielperson ist sauer.
Shit.
Alles Liebe, alles Gute.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Mhm. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese
ja,
Krone.
Ja, Slay Queen.
Gegenteil davon, er ist Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softball-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Waldritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht,
es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
weil
so,
Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguinweibchen wissen so, es ist jetzt nicht der krasseste Stein,
aber es
ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhab, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
teile. Okay.
Genau. 8.30 Uhr Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.